Der Sneakpot ist in Polen unterwegs und wir sind auf den Spuren unserer Familie. Bevor es gleich unangenehm wird, sprechen wir in Folge 890 über den Film A Real Pain. Mit mir hier unser britischer Reiseführer Robert Krüger.
It's alright, it's alright, it's alright.
Und nach zwei Dekaden in Los Angeles endlich zurück in New York, Becky.
Hello. Und Stefan gibt noch schnell sein Handy ab, um auch noch ein Foto vom Holocaust-Mahnmal zu machen.
Guten Abend.
Ach, schön. Ach,
das war eine schöne Situation.
Bisschen cringe.
Ja. Wenn es jetzt jemanden geben sollte, der den Sneakpot hört und vielleicht ganz neu dazugekommen ist und sonst gar keinen Podcast hört, Becky, woher kennt man dich denn, wenn man jetzt neu einsteigen möchte und mehr von dir hören will?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich höre ganz viel Fußball mit dir im Moment, muss ich sagen.
Also, aber tatsächlich, also würde ich sagen, das, was immer am aktuellsten ist und was schon immer meine Homebase ist in Sachen Podcasts, sind die KulturpessimistInnen, als diese ja auch in diesem Podcast schon öfter mal angesprochen, weil wir ja gefühlt in den letzten Monaten viele Sachen vice versa besprochen haben und uns aufeinander beziehen konnten.
Das ist immer sehr schön, da freue ich mich immer. Aber der Sneakpot hat gesagt und dann geht's hin und her. Wundervoll.
Genau. Nee, genau, weil da sprechen wir auch über Filme und Serien mit einem meistens eher emanzipatorischen Blick darauf. Und wenn du Fußball angesprochen hast, genau, ich bin auch Teil des Kollektivs Früff, Frauen reden über Fußball, wo wir auch über viele Jahre einen sehr schönen Podcast produziert haben. Und da kann man auch noch sehr viele von den alten Episoden gut nachhören, wie du gerade schön beweist, Stefan.
Ja, wie ich das gerade erlebe. Also irgendwie eine Saisonnachbesprechung von 22 ist vielleicht nicht so spannend, aber eben, weiß ich nicht, so diese ersten Fußball, was habe ich jetzt gehört, wo wir auch drüber geschrieben haben, mein Fußballmoment, wo dann halt irgendwie deine Kollegin beschreibt, wie sie mit Eintracht Frankfurt im Stadion ist und gerade so nicht Pokalsieger wird und dann Pokalsieger wird im nächsten Jahr. Oh, wundervoll. Oder auch wie du über deinen Verein sprichst oder wie ihr mehrere auch darüber sprechen, wie sie mit Kindern eben zum ersten Mal ins Stadion gehen, was ja auch, habe ich hier jetzt auch das eine oder andere Mal erzählt und die große Frage schon, Papa, wann gehen wir wieder zum Fußball? Ich möchte zu den Männern, da ist es lauter. Das ist wirklich. Und sie kann es nicht erwarten, 7 zu werden, weil mit 7 darf sie in den Stehblock.
Ah, ja. Stark.
Da will sie hin. So, ja, aber dann gehen wir erstmal oben
noch
hin. Ja, die, wenn es um Fußball geht. Ja, morgen geht sie zum ersten Mal zum Fußballtraining, also beide.
Ja. Cool.
Sehr gut. Das unterstütze ich sehr.
Also wir waren am Montag schon mal gucken und da hat der Trainer gemeint so, ja, spielt ihr denn auch zu Hause im Garten? Ich so, mehr auf der Couch beim Zuschauen. Oh, ja, die Jungs hier, die spielen jetzt seit 2 Jahren aktiv und dann kommt da halt so ein 5-Jähriger oder sowas und schießt die Bälle aufs Tor, wo ich mich nicht reinstellen möchte. Krass, das ist wirklich heftig. Ja gut, aber der macht halt zu Hause, wenn man bei dem am Grundstück vorbeigeht und die Kinder sind draußen, dann dreschen die halt den Ball aufs Tor und den ganzen Nachmittag.
Ja, viel Spaß.
Dann hast du natürlich so einen Schuss drauf.
Da weiß ich, warum ich Fan geworden bin und keine Spielerin.
Ja, ich bin mir bei unseren Mädels auch noch nicht sicher, ob die Bock haben, Fußball zu spielen, ob die eher Bock haben, Fußball-Fan zu sein.
Was auch vollkommen in Ordnung ist, falls sie sich dafür entscheiden.
Ja, sag ich Ihnen genauso. Ich werde Ihnen den Schnipsel einfach vorspielen. Die Becky hat gesagt, und wenn die Becky das gesagt hat, dann ist das sowieso. Also. Ja, du hast uns einen Film mitgebracht.
Ja.
Oder wolltest du noch was erzählen?
Nee.
Und zwar A Real Pain. Und mein Drückdings hier ist schon wieder A Real Pain und ich habe die Kapitelmarke nicht gedrückt. Oh Mann, es funktioniert schon. Ja, okay. Genau. Der ist jetzt schon ein bisschen unterwegs. Der war bei den Oscars, hast du gesagt?
Richtig, der war nominiert für bestes Drehbuch und bester Nebendarsteller, was er auch gewonnen hat.
Oh.
Genau, und deshalb habe ich ein bisschen geschummelt und hatte ihn schon mal geguckt, habe ihn aber jetzt, wo er endlich im Streaming erhältlich ist, natürlich nochmal geschaut für diese Episode hier.
Zack, wir hätten es nicht verraten.
Aber wer in mein Letterboxd geguckt hätte, hätte es vielleicht rausgefunden. Und dann bin ich lieber vorne raus und sag's den Menschen.
Sehr gut. Möchtest du uns den Film mal zusammenfassen?
Das kann kurz ich gerne
möglichst spoilerfrei im wobei es ja natürlich bei dem
ich wollte gerade
so
sagen, es ist vielleicht ein Film, der gar nicht so viele große Spoiler irgendwie hat, die da irgendwas machen könnten. Mhm. Genau, es geht um zwei Cousins aus den USA, David und Benji, gespielt von Jesse Eisenberg, der auch Drehbuchautor und Regisseur und Produzent des Films ist, und Kieran Culkin, wahrscheinlich den meisten bekannt durch seine Rolle aus Succession. Das war auch so die letzte große Rolle, die er dann vor diesem Film gemacht hat. Also er ist quasi direkt vom Succession-Set rüber zum Real Pain-Set geflogen. Genau, und die beiden sind Juden in den USA. Ihre Großmutter, die selbst eine Holocaust-Überlebende ist, ist vor kurzem verstorben. Und die beiden entscheiden sich jetzt, eine Reise nach Polen zu machen. Ich würde jetzt mal grob sagen, auf den Spuren der Familie. Sie schließen sich dafür aber einer Reisegruppe an. Wir haben ja vorhin im Intro schon kurz vom Reiseguide James gehört. Und es sind auch noch viele andere spannende Charaktere in dieser Gruppe dabei. Also eine kleine Reisegruppe, aber eine Gruppe. Und ja, so reisen sie dann zusammen durch verschiedene Orte in Polen. Sie sind in Warschau, in Lublin, gehen, wie man das, glaube ich, bei dem Thema sich vorstellen kann, auch noch in ein ehemaliges Konzentrationslager nach Majdanek und wollen als Höhepunkt der Reise das alte Haus ihrer Großmutter besuchen. Das ist so ein bisschen der Plan. Dem Plan, ich will nicht sagen entgegensteht, aber doch das, was so ein bisschen für die Konflikte sorgt in dem Ganzen, ist, dass die beiden sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Also David ist eher so ein zurückhaltender, strukturierter, bisschen social anxious, Familienmensch. Und Benji ist jemand, der so nach außen hin sehr so ein Charme hat und so wild ist und impulsiv und total emotional, also immer so seine Emotionen auf der Zunge vor sich herträgt. Mehrfach wird im Film gesagt, dass er immer alles sagt, was er denkt und Leuten das auch ins Gesicht sagt und so. Also man könnte auf Englisch sagen, he's the real pain. Aber ihn treibt auch ein real pain in seinem Inneren an. Also er ist sehr zerfressen von den Schmerzen des Lebens auf die unterschiedlichste Art und Weise, von denen sicher einiges mit jüdischem intergenerationellem Trauma zu tun hat, einiges damit zu tun hat, dass die Oma jetzt gestorben ist und einiges damit, dass es ihm auch sonst vielleicht mental nicht so gut geht. Und so sind die beiden, die als Kinder mal sehr eng miteinander waren, haben sich die Leben so ein bisschen auseinanderentwickelt und auf dieser Reise müssen sie jetzt das erste Mal wieder gemeinsam in so Doppelzimmern schlafen und ganz viel Zeit miteinander zu verbringen. Und so, ja, erleben wir, wie die beiden sich annähern, streiten und mit ihrer Umwelt interagieren und das Ganze eben noch vor dem der besonderen emotionalen Schwere, dass sie eben als Juden das erste Mal in Polen sind und die Familiengeschichte sozusagen erforschen. Dabei würde ich es vielleicht erstmal belassen.
Ja.
Ja, das trifft's doch auf den Kopf.
So, wie steigen wir denn da jetzt am besten ein?
Genau, dann frage ich meine übliche Frage, wie fanden wir denn das?
Macht ihr doch mal erstmal, von mir ist vielleicht schon grob bekannt, wie ich das finde, deshalb.
Ich war eben versehentlich auf Letterboxd, ja. Also mir hat das schon gut gefallen, ich hatte nur große Probleme, diesen Schmerz von Benji zu verstehen. Also es war irgendwie, er war so ein, ja, du hast ja so beschrieben, vielleicht so ein bisschen ein Lebemann oder sowas, würde ich auch mal so, kommt gut mit den Leuten auf, unterhält den Laden, ist da richtig raus und dann plötzlich schaltet er um und ja, alter Ego ist draußen und er trägt, wie du sagst, den Schmerz vor sich her. Und für mich war fast bis zum Schluss nicht klar, was eigentlich sein Problem ist. Also wie man ihm hätte helfen können. Mir ging es da eben ähnlich, wie es seinem Cousin ging, der mit ihm unterwegs war und so, ja, warte mal, du warst doch sonst irgendwie auch anders. Und also das war so meine Schwierigkeit. Sonst habe ich ihn sehr genossen. Hier steht, ich habe immer Tragikomödie. Komödiantisch habe ich es nicht empfunden.
Echt, musstest du nicht lachen? Oh, ich musste so viel lachen.
Ich musste mich so fremdschämen. Wenn er da so vor allen Leuten, das ist ja, Bob, du kannst ja auch gut über so Stellen lachen, wenn es so, so fremdschämig wird. Da verkrieche ich mich oder ich habe es gestern mit einer Katze auf den Bauch geschaut, habe ich mich immer hinter dieser Katze verstecken müssen.
Sehr gut. War die groß genug, um deinen riesigen Fernseher?
Die ist mittlerweile groß genug, ja. Der Kater, der ist schon mächtig mittlerweile.
Und genug Fell, in das man sich vergraben
kann. Ja, genau. Nee, also ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich möchte euch noch ein bisschen mit euch noch ein bisschen darüber sprechen, um vielleicht das noch ein bisschen einsortiert zu kriegen.
Also mir geht's ja, glaube ich, ähnlich wie dir, Stefan. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also auf einer so einer intellektuellen Ebene verstehe ich das. Auch was Becky gerade erklärt hat, die Tatsache, dass er da diese, wie hast du es so schön in drei Worte gefasst, intergenerationales Trauma, er kriegt es nicht artikuliert, aber man merkt es in den Szenen, wo er dann irgendwie da im Zug zum Beispiel ausflippt, dass er nicht in der ersten Klasse sitzen kann, weil das irgendwie, er kriegt es nicht so wirklich vermittelt den anderen, was ihn da drückt und treibt, aber irgendwas drückt und treibt ihn in dem Augenblick. Dass das auf mehreren Ebenen diesen Real Pain verarbeiten will, eben mal zum einen der ganz offensichtliche, dass er ein unfassbarer Nervsack ist, so im Day-to-Day-Life, wenn man mit ihm so umgehen muss auf dieser Reise. Er ist zwar irgendwie ein Schambolzen auf eine Art und fängt das immer wieder ein, sodass ihm nie irgendwie jemand groß länger böse ist, aber er macht halt auch dauernd Sachen, wo du einfach ist er ein Real Pain, ja, so ist es einfach irgendwie. Und dann aber eben diese Frage, was ist denn Real Pain? Ist sein psychisches Problem? Er braucht dringend einen Therapeuten, das wird ganz deutlich klar in diesem Film. Ist das der Real Pain oder darf man sowas überhaupt im Angesicht von, wir sind in einem Konzentrationslager in Polen, wo was weiß ich, wie viele Hunderttausende von Juden in diesem Lager ihr Leben gelassen haben, darf man in dem Angesicht von dem Real Pain, dass der Typ irgendwie nervig ist, überhaupt darüber sprechen, darüber denken. Also es hat ja mehrere Layer von, was ist hier der Real Pain. Das verstehe ich intellektuell alles, aber dieser Film, also die ganze erste Hälfte, bis wir dann mal in Polen ankommen und wirklich mit der Gruppe so ein bisschen gesettelt sind und die beiden dann auch mal anfangen in dem Hotelzimmer auf dem Dach und so darüber zu reden.
Wir sind doch nach 5 Minuten in Polen.
Ja, aber bis sie dann mal so, bis wir an den Kern dieser Beziehung zwischen den beiden und
ja, okay.
Und auch in diese Zugfahrt, wo er dann irgendwie da so ein bisschen, und wenn sie dann an dem Grab, an diesen Grabsteinen stehen und so und das so ein bisschen aus ihm rausbricht zum ersten Mal, wo man so die mehreren Layer von dem Real Pain dann so anfängt zu sehen und so ein bisschen begreifen kann, worüber der Film eigentlich gehen will. Bis dahin hatte er mich schon so unfassbar genervt, dieser Typ und dieser Film, dass ich bin dann so ein bisschen eingefangen worden hinten raus, aber das war auch allerletzte Abfahrt. Also beinahe hätte ich den Ausstieg aus dem Zug verpasst, würde man sagen.
Aber nicht, weil du eingeschlafen bist.
Nein.
Mir ist schon öfter aufgefallen, ihr mögt hier nicht so gern Filme mit unsympathischen Protagonisten, ne? Das ist mir schon öfter untergekommen in euren Besprechungen.
Weil ich auch die ganze Zeit Gefühl habe, Jesse Eisenberg spielt sich selbst. Vielleicht ist das auch so, vielleicht verarbeitet er da was.
Also er hat zumindest auch, also er hat nicht gesagt, er spielt sich selbst, aber er hat die Rolle sehr offensichtlich für sich selbst geschrieben und er hat die zweite Rolle auch sehr offensichtlich für Kieran Culkin geschrieben und konnte sich eigentlich nie jemand anderen dafür vorstellen. Da wäre jetzt nämlich meine zweite Frage, habt ihr Succession geschaut?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee.
Weil Succession, also ich würde sagen, der Charakter in diesem Film, also Benji, ist eine nette Version von seinem Charakter in Succession.
Okay.
Also in Succession, die sind ja in Succession alle Arschlöcher. Also das ist ja, glaube ich,
gerade wenig Werbung dafür.
Das bekannteste über diese Serie, ja, dass das nur Leute sind, die alle Macht wollen und es eigentlich niemanden gibt, dem man das gönnen würde, diese Macht zu kriegen. Und Rome, also der Charakter, den er in Succession spielt, hat wirklich einen persönlichen Platz in der Hölle verdient. Und ich glaube, wenn man mit dieser Cook-Erfahrung in den Film reinkommt, versteht man total, warum Jesse Eisenberg unbedingt ihn wollte für diese Rolle und warum ich auch behaupten würde, dass Kieran Culkin und diese Rolle des Benji, das ist, was mich so ganz besonders begeistert an diesem Film, weil das echt dieses extrem arschig sein die ganze Zeit und so viele Gründe anderen zu liefern, einen nicht zu mögen. Und dann aber kommt so im Subtext raus, ja gut, es gibt halt Menschen und zu denen gehört scheinbar auch Benji, die machen das auch, weil sie quasi sich dann darauf zurückziehen wollen, dass andere sie nicht mögen und so, ne? Weil, also David deutet es ja in dieser Szene in dem Restaurant mit dem Havana Gila Soundtrack, deutet er ja kurz an, dass er vermutet, dass er irgendwie sowas wie eine manisch-depressive Persönlichkeit haben könnte. Also diese sehr unterschiedlichen Phasen, dieses immer sehr, sehr gute Phasen, sehr laute Phasen und dann diese eher depressiven Phasen. Das wird jetzt nicht ausgesprochen, aber also meine Interpretation wäre das auf jeden Fall. Und ich finde, dass der Film das so schön nach und nach puzzlestückmäßig aufdeckt, dass wir vielleicht mit Benji zusammen und vielleicht auch mit David zusammen verstehen, wo bestimmte Dinge in ihm einfach herkommen und wie das halt so ist, dass Leute in der dritten Generation von Holocaust-Überlebenden, dass das so ein ganz klassisches Ding ist, dass es halt entweder Menschen gibt, die wie David da auf eine sehr rationale Art drangehen, an ihre Familiengeschichte zu denken, darüber nachzudenken, ist vielleicht auch von den Emotionen erstmal abzukoppeln, weil man weiß, vielleicht ist es nicht, also wenn ich mich da jetzt zu emotional drauf stürze, macht es wieder was anderes mit mir und ich will das in dem Moment gar nicht und kann mit sowas vielleicht nicht so gut umgehen. Und eben die anderen Leute, die das nicht hinkriegen und für die das immer wieder in ihr Leben sozusagen reinbricht. Und das jetzt sozusagen kulminiert durch den Tod dieser Großmutter, der ja noch gar nicht lange her ist und die ja scheinbar so die einzige Person in Benjis Leben war, die, von der er sagen würde, die war ihm irgendwie so ebenbürtig, die hat er geliebt, die haben sich immer alles gesagt und sie war so die ihn im Zweifel mit einer Ohrfeige aus seinen depressiven Phasen wieder rausgeholt hat oder so. So, die ist jetzt halt auch noch nicht mehr da. Und da kulminiert einfach gerade so viel, dass das sich nur so rausbrechen kann, quasi, wie das in diesem Film tut. Also ich finde, das einfach, mich hat es emotional extrem gepackt. Ich habe ihn ja heute das zweite Mal quasi geguckt und ich war noch mal viel mehr emotional ergriffen von so kleinen Momenten. Also die Eisenbahnszene hast du schon erwähnt, Bob, wo er ja quasi sagt, wie wild ist es eigentlich, dass wir hier als Jüdinnen jetzt in der ersten Klasse von einem polnischen Zug sitzen, wo wir eigentlich wissen, was mit Juden in Polen in Zügen eigentlich passiert ist in der Vergangenheit. Und dass es halt immer wieder so diese kleinen Momente gibt, in denen solche Sachen aus ihm rauskommen und wie er dann aber zum Beispiel nach dem Gedenkstättenbesuch ja ganz leise leidend da sitzt und gar nicht mit den anderen darüber sprechen will, was da gerade in ihm vorgeht oder so. Also auch diese Phasen hat er ja.
Ja, auch schauspielerisch war das von Kieran Culkin unfassbar gut gemacht. Mhm. Also wie er teilweise wirklich so mit in einem Blick oder in einem so abwesenden Starren aus seitlich aus dem Blickfeld der Kamera raus Bände erzählen kann. Das ist schon toll. Das ist wirklich toll. Das fand ich auch beeindruckend. Mhm. Aber ja.
Ich fand auch den Rest vom Cast sehr stark. Irgendwie auch
toll.
Auch die Nebenrollen wie der.
Habt ihr sie erkannt?
jetzt
die Marsha.
Jetzt erst beim Nachlesen, ja.
Marsha, ja. Ja. Jennifer Grey. Mein Baby gehört zu mir.
Habe ich tatsächlich nicht erkannt, aber bin auch nicht sicher, ob ich die zwischendurch mal irgendwo gesehen habe, aber bestimmt. Ja.
Mhm.
Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt ist es weg.
Ich einen Schreibtisch randaliert. Ich habe mein Drückdings runtergeschmissen.
Das hat ja eh nicht funktioniert.
Genau, weg damit, das brauchst du nicht mehr.
Also eine meiner Lieblingsszenen ist zum Beispiel die auf dem Dach. Also wo David und Benji auf diesem Dach von dem einen Haus in Lublin sind, den letzten Joint rauchen von dem Marihuana, was Benji importiert hat.
Importiert ist schön, ja.
Und wo sie sich so richtig ehrlich mal sagen, was eigentlich gerade los ist, und sich wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr so richtig an dieses Gespräch werden erinnern können. Also auch da wieder die Tragik darin, dass sie sich endlich mal sagen, was Sache ist, und ist wahrscheinlich trotzdem ihre...
Benji kann sich ja häufiger mal nicht erinnern, ne? Also auch diese...
ja.
Diese Sache, die er dem Tourguide an den Kopf haut und dann, wenn der sich dann irgendwann bedankt bei ihm, so, das habe ich gesagt, wow. So, okay, Amnesie hat er auch noch, was ist da los?
Ja, naja, ja. Der hat sicher nicht nur eine Droge genommen auf dieser Fahrt.
Ja,
ja. Ja. Ja, diese ganze Kiff-Situation fand ich irgendwie so passend. Passt nur zu meiner Schausituation gestern. Ich war, bevor ich den Film geschaut habe, war ich noch kurz irgendwie bei uns 2-3 Kilometer joggen gewesen. Man will ja nicht die Form komplett ruinieren. Und da laufe ich auch an so einem Haus vorbei und plötzlich riecht's nach Gras. Ich denke mir, was ist denn hier los? Du bist doch auf dem Land. Aber auch unsere Nachbarn irgendwie 15 Häuser weiter.
Ist ja legal jetzt. Jetzt geht's los.
Ja, können sie auch gerne machen. Aber es war ungewohnt. Ich weiß nicht, als wir in Wiesbaden gewohnt haben, da läufst du einfach, da wusste man, wo man vorbeiläuft, und es roch halt sofort nach Gras. Wir hatten da irgendwie Freunde zu Besuch, wo einer gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht, wie das riecht. Ich erkenne das gar nicht so. Ja, lass mal hier 50 Meter die Straße runtergehen. So riecht's. Ah ja. Oh, ah, das habe ich schon mal gerochen. Ja, das ist krass. Und deswegen, das hat mich irgendwie so lustig erwischt. Aber auch diese Szene, muss ich sagen, die fand ich irgendwie so außerhalb von dem Film. Also wie auch die beiden reisen mit dieser Gruppe. Und dann gibt's immer wieder Situationen, die so außerhalb sind. Dieses auf dem Dach kiffen, dieses, wenn sie am Schluss alleine reisen, wenn sie im Bad sind oder nicht im Bad, in ihrem Zimmer sind und da.
Ja, aber auch im Bad.
Auch im Bad, ja. Und da so die Situation miteinander haben, das ist irgendwie auch so, also ich fand das so spannend, als würden sie aus dem Film rausgehen. So, ich fühlte mich immer so als Teil dieser Reisegruppe.
Mhm.
Und dann durfte man mal zugucken, was sie so außerhalb machen.
Mhm.
Fand ich irgendwie.
Ja, das finde ich interessant.
Gelungen.
Hm. Ich habe ja im Intro schon noch diese Szene am Holocaust-Denkmal in Warschau angesprochen.
Oh, cringe, cringe, cringe.
Die, ja, also ja, natürlich ist die cringe. Ne, aber
ja.
Man sieht ja auch, am Ende machen sozusagen alle mit. Außer David, und allen gibt es was in dem Moment, dieses Foto da zu machen. Und das sind, die anderen sind ja auch selber JüdInnen oder haben andere Genozide überlebt oder sowas. Das heißt, die haben auch alle, bringen sie irgendwie so eine Geschichte mit, die sie mit diesem Denkmal verbindet. Und trotzdem machen die dann dieses Witzfoto davor. Und das ist für mich so. Also vielleicht muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst überhaupt. Ich habe ja nach dem Abi einen Freiwilligendienst in Israel gemacht für ein Jahr und habe dort in einem Altenheim mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet.
Mhm.
Und das ist so, also dass ich das war für mich die typischste Szene, die ich mir vorstellen konnte, darin, wie Menschen, die mit der Shoah als Opfer, Familien verknüpft sind, mit diesem Thema umgehen. Also diese besondere Form von Humor, die wir als Deutsche einfach immer ganz schlimm cringe finden werden und die aber eine Form von Katharsis für Betroffene sein kann, so. Und auch mit meinen israelischen Freunden und so, die konnten bis zum Ende nicht verstehen, dass wir als Deutsche nicht über diese Holocaust-Witze lachen konnten, die sich den ganzen Tag erzählt haben. So, da sind wir bis zum Ende quasi zwei unterschiedliche Gruppen geblieben. Und das habe ich so gefühlt in dieser Szene, ne? Also, dass die sich für mich halt total nach Cringe anfühlt und ich aber gleichzeitig sehe, das ist genau das, was Benji gerade braucht. Und im Prinzip braucht die ganze Gruppe genau in dem Moment, dass die dieses Foto machen.
Also ich so, das ist eine interessante Perspektive, die ich so nicht hab. Mhm. Von daher, genau wie du sagst, wir nicht über diese Witze lachen können. Mhm. Genauso fehlt mir jetzt in der Schausituation, bevor du das jetzt eben erzählt hast, mir die Vorstellungskraft, dass die das in Wirklichkeit so tun würden, dass die da wirklich, wie du sagst, dass die das brauchen oder in dem Augenblick Spaß daran haben, das zu machen. In dem Augenblick, wo ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, das würde doch keiner tun. Wahrscheinlich, weil ich das einfach so nicht erlebt habe, dass das genau das ist, was die tun würden.
Und es würde natürlich auch nicht jeder tun. Also ne, wir haben ja auch David auf der anderen Seite, den das nicht die richtige Form des Umgangs ist in dem Moment. Genau. Ne?
Und insofern fand ich diese Szene einfach irgendwie ist alles sehr unangenehm, da hinzuschauen. Aber okay. Das ist
eine super spannende Betrachtungsweise.
Ja. Also jüdischer Humor allgemein ist so viel geprägt von der Erfahrung des Holocaust und der Tatsache, dass man irgendwie einen Umgang in seinem Leben damit finden musste, dass es halt stattgefunden hat und dass halt jeder so seinen Umgang damit finden muss. Und für viele ist halt also dieses sich mit Humor darauf setzen, die Möglichkeit, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen zu können, ohne dass es zu nah an dein Innerstes rangeht, sozusagen.
Das wiederum kennt man ja auf einem viel kleineren Level natürlich, ich will es nicht vergleichen, aber so, dass man mit möglicherweise auch traumatischen Dingen im eigenen Leben Verlust oder so von nahen Verwandten oder so, irgendwann kommt der Punkt, wo du das mit Humor verarbeitest, weil es dir dann leichter fällt und dann machst du mit deinem Bruder Witze über die tote Oma oder was auch immer, ja, keine Ahnung. Oder über irgendwelche Situationen, die schwierig gerade noch sind aktuell, die werden dann mit Humor weggelächelt sozusagen, weil es dann die einfachere Art mit jemandem anders, der das auch miterlebt. Also ich kenne das bei mir aus der Familie, will ich jetzt hier aber nicht breit treten. Mhm. Dass über Sachen, über die, wo man eigentlich sagt, da kannst du nicht drüber scherzen. Mit meinem Bruder scherze ich da ständig drüber, weil anders geht's nicht. Und das habe ich so nicht zusammengebracht, aber ist interessant.
Ja, also wie gesagt, für wirklich 90 kondensierte Minuten, da könnte man ja vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Also ich finde, ich kann mir sehr viele andere Filme vorstellen, die gleiche Geschichte erzählen wollen würden, aber dieser Reise noch 3 oder 4 Stationen hinzufügen würden. Weil wenn man schon so eine Rundreise durch Polen macht, dann muss man vielleicht auch noch nach Auschwitz und dann würde man vielleicht noch, keine Ahnung, in Danzig am Meer sein oder was auch immer. Oder man bräuchte vielleicht noch einen Abend, wo sich alle mit Wodka betrinken oder irgendwie sowas. Aber das ist in diesem Drehbuch halt alles nicht drin, sondern das ist nur kondensiert auf die nötigen Momente dieser Reise. Also meinetwegen könnten die auch noch an anderen Punkten gewesen sein, aber ich brauche nicht mehr, um zu verstehen, was mir erzählt werden soll. So, das liebe ich.
Es erzählt alles, ohne noch eine Sekunde extra hinten dran zu hängen.
Ja.
Also ich bin ja hier eh bekannt als der am liebsten ganz kurze Filme schaut. Mhm. Habe ich sehr geschätzt. Also wir gefühlt, nicht in jeder, aber in nahezu jeder Szene scharf auf den Punkt kommt. Darum geht es jetzt. Das ist das, worüber wir jetzt reden wollen. Und dann macht er das auch. Also hat mir sehr gut gefallen.
Ich fand auch interessant, dass er hier quasi einen Film über zwei oder mehr Personen in dieser Reisegruppe, die sich irgendwie mit dem Thema Holocaust auseinandersetzen, nach Polen fahren, in ein Konzentrationslager besuchen und so weiter und so weiter. Ganz viele Filmemacher hätten da ja wahrscheinlich ein fürchterlich schwermütiges, dramatisches Runterzieh-Ding draus gemacht. Und er legt hier eine eine Buddy-Komödie im Grunde noch obendrauf oder sowas und bringt dadurch, wie du gesagt hast, du hast viel gelacht, vielleicht wahrscheinlich sogar mehr als wir beide, aber gelacht habe ich auch an manchen Stellen, definitiv. Und das so zu kombinieren, ohne dieses ganze, die ganze Schwere des Themas in irgendeiner Art ins Lächerliche zu ziehen oder zu billig zu verkaufen, also das fand ich von der Mischung her, so von der Feinfühligkeit, wie man das treffen muss, gut gelungen.
Ich glaube, mir ging es da auch so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, so, das ist aber jetzt im Angesicht dessen eigentlich auch gar nicht so lustig. So, man verbietet sich's fast ein bisschen. Und vielleicht mit dem Vorwissen, vielleicht hätte ich die Kultpass vorher hören sollen zu dem Film.
Da haben wir nicht drüber gesprochen bei den Kultpass. Er kommt erst im Jahresrückblick und ich könnte mir vorstellen, dass er in meiner Top 10 durchaus einen Platz kriegen wird und ich ihn dann da noch mal kurz sprechen kann.
Ist natürlich jetzt für die Sendung ein bisschen spät.
Ja, aber können ja eure Hörenden dann Ende des Jahres sich noch anhören.
Genau, sei unbedingt empfohlen. Kultpass.
Hattet ihr auch das Gefühl?
Rückblick, wo man einfach mal 60 neue Filme zum Schauen auf die Liste geschrieben kriegt.
Die Letterboxd Watch ist danach explodiert.
Oh, das klingt eigentlich ganz gut. Nee, also wie der Erik das beschrieben hat, ich glaube, das könnte was für mich sein. Ja, muss ich mir mal aufschreiben. Und dann bist du irgendwo unterwegs, stehst im Supermarkt, holst zum vierten Mal das Handy raus, weil du dir irgendeinen Film notieren willst, der gerade besprochen wurde. Ja, da wäre es gut, aber ist natürlich auch blöd, wenn ihr in die Kapitelmarken, also wenn ihr reinschreiben würdet, was kommt, weil dann ist es ja ein Spoiler.
Das stimmt.
Sonst wäre es halt, das wäre halt super praktisch, wenn man da dann nachlesen könnte. Ach, das war der dritte und der und der.
Es gibt ja immer eine Liste in den Shownotes mit allen Filmen alphabetisch sortiert. Sie sind nur nicht nach Kapitelmarken sortiert sozusagen, damit man nicht weiß, was, wann, wie, wo dran kommt.
Okay,
Bob wollte noch was sagen.
Ja, ich hatte noch eine Sache, die mir irgendwie, würde ich mich gefragt habe, ob ich das richtig so gedeutet habe oder ob ich das vielleicht auch so gesehen habe, dass die sich eigentlich ja beide gegenseitig beneiden, gell, die ganze Zeit. Also die Jesse Eisenberg-Figur äußert das ja wirklich mehr oder minder, also dass er wünschte, dass er so sei wie sein Cousin, so dass er so in einen Raum kommen könnte und den so diesen Charme, dieses Magnetische, dass der ganze Raum dann auf sein Kommando hört im Wesentlichen, weil er irgendwie eine Präsenz hat oder ist, dass er das beneidet. Ich glaube, die Dämonen möchte er nicht unbedingt mitkaufen, aber das sieht er in dem Fall wahrscheinlich auch nicht so konkret. Aber andersrum genauso, der dieses Geordnete und Frau und zwei Kinder und so ein in Anführungszeichen das Leben im Griff, sage ich jetzt mal so mit Airquotes, das beneidet er von der anderen Seite auch, glaube ich. Speziell am Schluss in dieser Flughafenszene, wo er ihm anbietet, dass er noch mit zu ihm kommen kann, hatte ich das Gefühl, dass ich das in seinem Gesicht sehe, so dieses, oh nee, dann kriege ich dieses wohlbehütete Leben vorgeführt und dann das brauche ich nicht, dass ich das sehe, ja, weil ich glaube, er vermisst da vielleicht auch selber was, in der anderen Richtung sozusagen. Habt ihr das auch so gesehen oder bilde ich mir das ein?
Ich habe das in Teilen auch so gesehen. Ich würde vielleicht einen halben Schritt zurückrudern. Ich glaube nicht, dass sie sich effektiv beneiden, sondern dass sie, also ich glaube, Jesse Eisenbergs Charakter formuliert auch nicht, ich beneide dich dafür, dass es so ist, wenn du den Raum betrittst, sondern ich würde gerne einmal fühlen, wie das ist, einen Raum zu betreten und so zu sein wie du. Und ich glaube, dass die, also wenn die auch nur einen Tag im Leben des anderen unterwegs wären, würden die ganz schnell merken, dass das nicht ihre Form des Lebens ist und sie viel lieber das machen, wie sie gerade leben sozusagen. Aber es ist halt so ein bisschen dieses Unerreichbare, dieses Gefühl, dass der andere da was hat, was man selber in seinem Leben nicht haben wird. Und deshalb finde ich es auch so ein starkes Ende. Ich glaube, es ist kein großer Spoiler. Ich kann das kurz sagen, dass Benji am Ende am Flughafen bleibt. Und Flughäfen sind ja nun soziologisch wirklich der Unort sozusagen, den es gibt. Also ein Ort irgendwie für Suchende, die kein Ziel haben, für Leute, die erstmal irgendwie, wie soll ich sagen, so ein Bild brauchen dafür, dass vielleicht andere Leute unterwegs sind, andere beobachten können, sich nicht zu viel mit sich selber beschäftigen müssen und so weiter, sondern eben dieses noch auf der Suche sein und nicht wissen, was man eigentlich sucht. Und das finde ich, also es hat mir sehr gefallen, dass sie es so gemacht haben und er nicht mit ihm mitgegangen ist am Ende, ja, in die Wohnung, weil am Ende wäre er aus da auch nur rausgegangen und hätte gedacht, ja gut, ich wusste, das ist nicht, wie ich leben will, und so ist es wahrscheinlich auch für die Beziehung der beiden im Endeffekt besser, und ja.
Ja, und er ist auch nicht nach Hause gegangen. Also zu sich nach Hause.
Yes, er ist am Flughafen geblieben, am Unort.
Ich hatte den Eindruck, dass die beiden jeweils gegenseitig den anderen vermissen, wie er früher war.
Unbedingt, würde ich auch sagen, also dieses, das auf jeden Fall.
Das kam mir nur so zwischen den Zeilen, aber so dieses, boah, wir sind doch früher um die Häuser gezogen, boah, du warst aber irgendwie... weiß ich nicht, stabiler unterwegs.
Viel emotionaler, hat zum Beispiel Benji über David ja gesagt. Früher hast du die ganze Woche geweint, und er sagt, ja, aber weißt du, wie es ist, eine Woche weinen zu müssen?
Genau.
Ja. Genau, aber Benji sagt halt, damals warst du wenigstens noch an deinen Emotionen dran und jetzt bist du so kalt geworden. Also voll, da bin ich, glaube ich, voll bei dir, dass die sehr gerne den Alten jeweils zurück hätten, aber vielleicht auch im Laufe des Films ein bisschen verstehen, dass das doch nicht funktioniert.
Ja, dass es vorbei ist, aber dann gibt's halt so diese Situation, dieses, sie gehen zusammen aufs Dach und es ist nochmal so ein bisschen wie früher. Sie kommen bei dem Haus von der Oma an und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie sich da näher sind, dass sie da auch wieder ein bisschen zurück in ihre Jugendrolle rutschen, dass es auch da so ein bisschen war, wie es war. Also hat ja wahrscheinlich jeder von uns Freunde oder Familienleute, mit denen man früher in einer bestimmten Art umgegangen ist. Und jetzt haben wir halt alle andere Leben und es ist nicht mehr so. Also Bob, es ist ja bei uns so, wo wir, wenn man, weiß ich nicht, einmal die Woche in die Sneak gegangen ist und dann hier noch und da noch und dort noch. Jetzt ist gut, wenn wir uns 6-mal im Jahr sehen.
Und dann gehst du immer ständig so früh ins Bett. Ja, mach mich fertig.
Warte mal. Ah ja, gut, anderes Thema.
Ja, übrigens, wo du gerade erwähnt hast, diese Szene, wo sie bei der Oma vor der Tür stehen, ist übrigens meine Lieblingsszene in dem ganzen Film.
Großartig, gewesen, weil die Interaktion mit den Polen, oder?
Die Interaktion mit den Polen, aber auch ansonsten die komplette antiklimaktische Weirdness dieses Moments. Sie stehen da in irgendeinem bekloppten Hinterhofen. Es ist so unremarkable, wie es nur geht irgendwie. Da stehen sie davor und wissen auch dann nichts mehr mit sich und dieser Tür anzufangen, ja, in diesem Haus, und sind aber gleichzeitig beide überzeugt, dass sie jetzt ganz beeindruckt sein müssen, weil das ist es ja jetzt. Da hat die Oma gewohnt und es gibt
ihnen dann... Der ganze Film läuft dahin. Es ist so, genau, in der ersten oder zweiten Szene so, wir fahren zu dem Haus von der Oma, ja, und alle so, okay, und jetzt verabschieden wir uns und jetzt fahren wir, und dann
ist es das, weil ich meine, klar, irgendwie emotional packt es sie dann schon trotzdem, weil sie jetzt irgendwie ja am Zielpunkt ihrer Reise sind, aber wie der Film das visuell so inszeniert und wie das halt einfach so komplett belangloses irgendwas, Haus mit Holztür, Hinterhof, keine Ahnung, und dann diese zwei Polen da auf dem Balkon, das war die Krönung.
Wirklich, also sie wissen ja so wenig mit sich anzufangen an dem Ort, dass sie ja sogar... quasi das Ritual des, wir legen einen Stein dort ab, was man sonst am Friedhof macht im Judentum, was ja vorher die Szene war, wo Benji quasi den Tourguide kritisiert hat, dass er immer so sich an irgendwelche großen Erzählungen zu irgendwelchen Riten und so weiter klammert und sich so wenig emotional mal mit dem Thema beschäftigt. Und genau in dem Moment macht er dann eigentlich dasselbe, weil er einfach nicht weiß, was er tun kann. Okay, dann wenigstens den Ritus können wir noch machen. Wir legen hier noch diesen Stein hin, weil emotional macht das eigentlich gerade nicht mit uns, was wir wollten. Und dann kommen auch noch die Polen, von den er vorher dem Tourguide vorgeworfen hat, du beschäftigst dich zu wenig mit den Menschen hier vor Ort, du machst nur so ein Touri-Programm mit uns und wir treffen gar nicht die echten Menschen in Polen, und jetzt treffen wir das erste Mal echte Polen, und das sind dann die, die ihnen sagen, nee, ihr müsst jetzt diesen Stein da wieder wegräumen, das ist viel zu gefährlich, den da vor der Tür liegen zu lassen. Also, das ist doch
eine
geil.
Stolperfalle, das geht doch nicht, sehr deutsch irgendwie von den Polen. Also aufräumen, das ist der TÜV nicht zu. Ja, das genau, das war und die Interaktion mit dem Polen, die will er auch erstmal gar nicht. Also nee, we are Americans. Erstmal so, denn hier, das geh weg. So, also jetzt hat er die Interaktion mit dem Polen und dann will er sie erstmal gar nicht so richtig, weil der stört ihn ja jetzt irgendwie.
Und dann fragt ihn der Sohn oder Enkel von dem Polen, do you speak English?
A little bit. Beste Antwort.
Oh, geil. Oh, herrlich.
Ja, ja. Ach so, wie sie dann irgendwie diese Anspannung, die sie fühlen, in dem Augenblick, wo sie sich dann selbst diese Aufgabe geben, wir müssen jetzt einen Stein finden, den wir da niederlegen können. Mhm. Das war auch toll gespielt, wie sie dann quasi in so eine, jetzt gibt's eine Aufgabe, jetzt weiß ich wieder, was ich mit mir anfangen soll. Dann suchen sie beide total hektisch nach Steinen, so als ob das jetzt unbedingt ganz schnell gehen muss. Und ganz bedeutsam wichtig ist, dass jetzt irgendwie der richtige Stein gefunden wird. Nehmen dann aber auch trotzdem völlig random irgendeinen Kieselstein von irgendwo.
Ich habe zwei gefunden, die sind schön.
Ja. Ja, genau. Ja, das war meine Lieblingsszene in dem Film. Deshalb die, wo du gerade nochmal angesprochen hast, Stefan. Musste ich da nochmal hin. Ja, ich glaube, haben wir ganz gut umrundet jetzt, oder? Habt ihr noch was?
Ich glaube auch. Ich
bin gekreist.
So habe ich es letzte Woche gesagt. Ja, ich wollte dich jetzt nicht nochmal wiederholen.
Ich habe das Gefühl, das sagst du jede Woche.
Ja, das habe ich diesmal nicht gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Das ist auch nicht mehr wie
ich
früher.
Ich habe das Gefühl.
Mir alles nach.
Ich habe das Gefühl, das muss einfach gesagt werden. Und wenn du deiner Pflicht nicht nachkommst, dann muss ich halt. Ist das.
Okay.
Ja, ja.
Gut.
Okay. Möchte jemand Punkte geben?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Ich habe es ja schon durchklingen lassen. Ich bin heute beim zweiten Gucken des Films nochmal einen halben Punkt auf Letterboxd oder einen halben Stern hochgegangen und bin jetzt bei 5 Sternen, also 10 von 10 Punkten hier in eurer Wertung. Ich habe dieses Jahr bis jetzt 3 Filme mit 10, also mit 5 Sternen bewertet. Einen anderen davon habt ihr auch schon hier besprochen mit Nickel Boys und vielleicht kommt der dritte bald ins Streaming und dann empfehle ich euch den auch sehr. Falls ihr noch die Möglichkeit habt, Sinners zu gucken im Laufe des Jahres, dann tut es.
Sinners?
Oder Blood and Sinners, wie der deutsche Titel lautet. Genau, also das sind meine Top 3 Filme des Jahres bisher und ja, dieser hier hat auf jeden Fall mein Herz.
Okay. Ich gehe ein bisschen drunter. Als ich rausgekommen bin, war ich noch nicht so euphorisch, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt besser verstanden. Ich gehe mit 8,5 Punkten. Und ja, hab ihn sehr genossen. Ein schöner Film, doch. Auch wenn man vielleicht den Hauptprotagonisten nicht direkt mögen kann, bevor einem Becky erklärt hat, warum man ihn mögen kann.
Ja, ich frage mich, ob Kieran Culkin nochmal in seinem Leben einen Protagonisten wird spielen können, den man einfach nur mögen soll. Ich glaube nicht. Der ist ab jetzt festgelegt.
Ist natürlich auch traurig, wenn du so eine Rolle hast. Vielleicht muss er dann irgendwie in so einer ganz dummen Komödie mal so ein
Ja, wahrscheinlich muss es irgendwann passieren.
Sowas. Also so ja. ganz was anderes spielen, ja.
Ja.
Bob!
Ja, ich bin da noch mal ein bisschen drunter, aber nicht weit. Ich gebe 7,5 Punkte. Ich verstehe das auf so einer intellektuellen Ebene alles und fand da einiges spannend dran, aber irgendwie solche Filme machen mir keine Freude beim Schauen und das ist das irgendwie, ich würde den wahrscheinlich auch nicht noch mal gucken wollen, glaube ich. Und das ist irgendwie, kann es auch gar nicht so richtig begründen, warum das so ist. Ich habe mich da so ein bisschen durcharbeiten müssen und Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch höher, als ich gewesen wäre, wenn ich die Punkte einfach gestern Abend auf den Zettel hätte schreiben müssen. Aber
machst du es nicht?
Nein.
Nee, ich schreibe es im Film auf.
Nee, ich verhandle die hier mit mir selber, während wir hier reden.
Bei mir stand 7,5 da. Jetzt steht da 8,5.
Also hast du auch verhandelt.
Ja, aber ich habe sie
meine beste Ausbeute bei euch bisher. Ich habe ja bis jetzt immer Filme mitgebracht, die ich sehr gern mochte und ich glaube, mit dem habe ich euch jetzt am besten abgeholt bisher.
Ah, ja. Das siehst du.
Jetzt musst du irgendwann nochmal einen Film mitbringen, den du vorher nicht kennst.
Tja.
So was ganz.
Nächstes Mal.
Ganz unbekannt.
Nächstes Mal schaffen wir das.
Nee, wir haben es nächstes Mal schon ausgemacht.
Stimmt.
Gut.
Da weiß der Bob nur noch nichts von.
Ja.
Nö, aber ich lasse mich überraschen, das ist ja Konzept in dieser Sendung.
Was auch Konzept dieser Sendung ist, dass nach dem Film die Droge der Wahl getrunken wird. Ich sprinte mal los und ihr könnt mal anfangen zu besprechen. Obwohl nicht, ich will wissen, was die Becky trinkt. Bob, dann erzähl du erst mal.
Erzähl ich erst mal. Ja, die haben ja in Polen keine Polen getroffen und sich darüber aufgeregt und auch sonst irgendwie nichts Typisches. Ich habe sie nicht Wodka saufen sehen. Allerdings will ich dieses Klischee jetzt auch nicht bedienen, weshalb ich jetzt polnischen Gin hier habe.
Mhm.
Und wie sich das gehört, die waren ja in so einem etwas besseren Restaurant, waren die essen und ich stelle mir vor, dass ihnen da vielleicht jemand auch vor oder nachher einen Negroni serviert haben könnte. Also werde ich wie immer Negroni trinken, aber mit polnischem Gin. Ich vermute, dass das kein guter Gin ist. Ich habe den nicht selber gekauft, ich habe den irgendwo mal, ich glaube, geschenkt bekommen von jemandem, ich weiß es aber nicht.
Ah, ich wollte mich aber fragen, ob aus dem Urlaub mitgebracht.
Aber. Ja, nee, tatsächlich nicht, aber was mich vermuten lässt, dass es jetzt nicht die absolute High-Class-Spirituose ist, ist die Tatsache, dass er nur 38% hat.
Mhm.
Und sagen wir so, die Brenner, die was auf sich halten, machen eigentlich mehr, außer das ist vielleicht eine sehr alte Rezeptur, wo das irgendwie noch nicht so der Stil war und die machen das nach wie vor so. Ansonsten weiß ich aber ehrlich gesagt nichts über Lubuski, außer dass er in meinem Schrank steht und noch halb voll ist und jetzt gleich noch leerer wird. Jetzt ist die Frage, ob der Stefan wieder da ist in der Zwischenzeit, weil dann kann die Becky weitermachen und uns verraten, was in diesem Mixer ist.
Ja, auch schon kleine Tradition, wenn ich bei euch zu Gast bin, am Nachmittag dass der Aufnahme fällt mir siebenteils ein, dass es ja immer noch die Droge der Wahl gibt und ich was Passendes da haben muss. Und das hatte ich nicht so richtig. Und dann habe ich aber überlegt, okay, ich war ja schon ein paar Mal in Polen, so im Urlaub, auf Gedenkstättenfahrten und so. Was ist meine Haupterinnerung? Und Bob, du hast das Klischee im Grundsatz schon angesprochen. Also natürlich gehört Wodka dazu. Und meine Haupterinnerung ist aber, dass es in jedem Restaurant, in das man in Polen geht, auf der Karte hausgemachte, aromatisierte Wodkas gibt. Aha. Dann habe ich mir gedacht, das ist natürlich was, das liegt wahrscheinlich eigentlich 2 Wochen ein, damit es dieses Aroma hat. Googeln wir doch mal, wie man blitzaromatisierte Spirituosen machen kann. Und habe dann mal geguckt, was ich noch so im Schrank habe und habe mir jetzt genau...
Hast du es gegoogelt oder hast du es eine KI gefragt?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich habe es gegoogelt.
Hey, oldschoolig.
Und genau, ich habe jetzt ein... aromatisierten Erdbeerwodka gemacht mit gefriergetrockneten Erdbeeren, geil, die da ein bisschen eingeweicht sind. Und aha, dann habe ich das versucht zu filtern. Natürlich ist aber nicht wie bei so einer langen Filtration in sehr dünnem Papier und so. Also es sind noch ein paar Schwebteilchen drin geblieben. Es ist kein klarer Wodka mehr. Aber es riecht auf jeden Fall sehr schön erdbeerig. Und da freue ich mich jetzt drauf.
Zum geil. Pool. I like it.
Nastravi.
Was hast du geholt, Stefan?
Ich musste ein bisschen schummeln. Machen wir ja sonst nie hier. Ich hatte nämlich noch eine Limette oben gefunden und die sah so aus, als ob sie schon vor einer Woche in den Drink hätte verarbeitet werden müssen. Und dann habe ich mir gedacht, dann tust du dir das heute Abend mal an. Und ich hatte nicht so richtig Lust, Wodka zu trinken, dachte mir aber, Polen. Da sind ja die Farben, also die Flaggenfahnen, Farben weiß und rot und habe mich für eine klare Spirituose entschieden, habe einen weißen rumgenommen.
Und die rote Limette, oder wie geht das jetzt weiter?
Nee, warte.
So.
Und hab dann mir überlegt, was könntest du denn noch für Rot da reinmachen? Aber ich hatte jetzt keine Lust, da irgendeinen roten Likör dazu zu schütten. Und dann ist mir eingefallen, ach, hier, einer meiner Lieblingsdrinks, Santa Marta. Da schüttest du auf einen Daiquiri, also Rum, Limette, Zucker, am Schluss Kirschbrand. Der ist natürlich nicht rot, aber ich finde, Kirsche denkt sich so rot, dass das gilt, oder?
Ja, das können wir als gefuschelt, wie das heißen würde in den anderen Sendungen, können wir das, glaube ich, gelten lassen.
Ja, also eine geschummelte polnische Flagge. Trinke ich einen Santa Marta.
Sehr schön. Da muss ich jetzt noch ein Be Real von machen, richtig? Ja?
Kannst du machen, ja.
Ich mein Handy.
Das ist doch auch Tradition, oder nicht?
Ja, absolut.
und dann gegenseitig verlinken und dann posten es alle kreuz und quer und irgendjemand, der nicht dabei war, hat plötzlich und uns alle kennt, hat plötzlich 9 neue Posts, die irgendwie immer das Gleiche sind und ja.
Schmeckt übrigens gut. Also kann ich empfehlen, für Leute, die grundsätzlich in ihrer Jugend sowas wie Erdbeer-Limes getrunken haben, also in der späteren Jugend natürlich, und aber keinen Bock haben auf dieses süße, dickliche Konsistenz davon. Das schmeckt echt sehr erdbeerig, wenn man da einfach gefriergetrocknete Erdbeeren eine Weile in Wodka schmeißt. Ist gut.
Ja, das ist bestimmt auch was, was man einfach länger da drin liegen lassen kann, oder?
Bin ich auch sicher. Und dann kann man es vielleicht langsamer filtern und dann ist es auch nicht...
Ja, oder gar nicht aspirieren. Einfach gefriergetrocknete Erdbeeren in eine Schale oder eine Flasche geben, Wodka obendrauf zuschrauben und dann vorsichtig ausgießen. Also hin wieder schütteln, damit sich das schön verteilt. Mhm. Wenn die nicht kaputt gehen, also ja, dann hast du halt so ein Brötchen Erdbeere drin, ist ja auch egal.
Ist gut. Ist gut. Ja.
Ja.
Das ist doch die Farbe. Ich sehe da gerade dein Be Real. Die Farbe ist ja auch wirklich wuchtig geworden.
Es sieht echt ein bisschen aus wie so Erdbeerleims.
Absolut. Gut. Stefan, während du dein Be Real noch schießt, was ist denn unsere nächste Kapitelmarke?
Was ist unsere nächste Kapitelmarke? Wir reden, wie kann es anders sein, wenn Becky da ist, über Fußball. Und wir reden nachher nochmal ausführlich über Fußball. Jetzt nochmal kurz. Du hattest nämlich empfohlen, die Serie Unparteiisch, Deutschlands Elite-Schiedsrichter zu schauen. Das hast du mir heute Mittag gesagt. Ich habe es immerhin geschafft, 3 Folgen noch zu schauen. Die große war im Schwimmen. Ich saß im Auto auf dem Handy.
Stark.
Geguckt und beim Kinder ins Bett bringen habe ich dann noch eine geguckt und dann, als die dann geschlafen haben, habe ich hier unten die 3. geschaut und genau, die 3. Folge. Ich hatte im letzten Jahr auch schon die ganze Serie geguckt, fand die mega gut. Ich bin aber eh ja, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, Schiedsrichter-Fan, insbesondere seit dem Colinas Erben-Podcast, dessen einer Moderator ja da auch.
Richtig.
Auffällig auftaucht.
Na, der ist ja jetzt Sprecher der DFB-Schiedsrichter.
Das ist schon krass, oder? Also Alex den Schritt der ist doch, also, ja, der hat diesen Podcast gemacht und der ist Schiedsrichter, Lehrwart oder sowas in seinem Kreis da
so
gewesen.
Für so bis zur 4. Liga hat er, glaube ich, das gemacht. Genau. Und Journalist ist er auch schon immer gewesen.
Stimmt. Ja. Das ist schade, dass es diesen Podcast nicht mehr gibt, muss ich auch mal sagen.
Ja, das geht halt
das
nicht, wenn du jetzt
klar, wenn du
Sprecher der DFB-Schiedsrichter bist.
Da kannst du dann nicht rüber philosophieren, was der DFB wohl denkt, weil du weißt, was er denkt.
Und weißt vor allem, was du davon sagen darfst und was nicht. Ja, genau. Aber du hast es schon angedeutet, es ist die 2. Staffel, die jetzt rausgekommen ist. Also die, in der es quasi um die letzte Saison geht, sind wieder 6 Episoden. Und ich würde sagen, es sind 2 oder 3 besonders spannende Story-Arcs, um die es diesmal geht. Also es ist eine Doku-Serie, falls das noch nicht klar wurde. Es werden quasi SchiedsrichterInnen begleitet bei ihrer Arbeit. Und ich würde sagen, ein sehr spannender Story-Arc ist, dass der sehr bekannte Schiedsrichter Felix Brüch ja am Anfang der Saison eigentlich ein Jubiläumsspiel haben sollte, sich dann in dem Spiel verletzt hat und mit dem Kreuzbandriss länger ausgefallen ist. Und es geht dann darum, wie er sich quasi, obwohl er schon kurz vor Ende des Schiedsrichteralters ist, nochmal zurückkämpft, um doch noch den neuen Bundesliga-Rekord aufzustellen und nicht einfach so von der Bildfläche zu verschwinden. Und auch wenn er menschlich nicht mein Lieblingscharakter in dem Ganzen ist, ist das schon sehr, sehr spannend mitzuverfolgen. Die andere spannende Geschichte ist, dass sie diesmal auch Fabian Michel begleiten, also die einzige weibliche Schiedsrichterin in der 3. Liga. Und vielleicht erinnert man sich, da gab es in der letzten Saison einen krass sexistischen Vorfall, wo Fans von Rot-Weiß Essen sehr sexistische Gesänge gegen sie gemacht haben, wo sie auch hinterher Anzeige erstattet hat und wo der DFB ausnahmsweise auch mal ganz gut reagiert hat. Und auch darum geht's in einer der Folgen. Auch das ist sehr, sehr spannend.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Genau, ich glaube, es kommt in der nächsten, die du dann gucken kannst. Und grundsätzlich finde ich einfach an der Serie so geil, dass wir quasi die ganze Zeit Schiedsrichterfunk mithören können.
Du bist
also
die ganze Zeit dran so.
Ja.
Lauf weiter, steh auf, Ja, mal nicht so rum, wie die anbrüllen, die Spieler.
Genau, also einerseits hören wir quasi, wie das Schiedsrichtergespann untereinander miteinander redet, was da, welche Kommandos, wie, dann ruft einer die ganze Zeit, ist gut, ist gut, ist gut, ist drin. Also die sind eigentlich ununterbrochen am Kommunizieren und dann hört man halt auch noch, wie die Schiedsrichter mit den SpielerInnen reden, die da vor ihnen stehen und vielleicht mal ein bisschen aufgebrachter sind oder so und wie sie so in ganz unterschiedlicher Art und Weise mit denen umgehen. Oh, und das ist so spannend, wirklich. Also manchmal würde ich mir wünschen, man hätte das bei jedem Bundesligaspiel. Das ist natürlich Quatsch. Wenn ich dann wiederum Fan bin, würde ich das wahrscheinlich auch nicht wollen, dass ich da die ganze Zeit höre, was der über meine Spieler sagt. Aber
die rufen heute gar nicht hoch. Der kann ja nix. Was ist mit dem los? Halt, das ist mein Lieblingsspieler.
Ja. Nee, finde ich echt, also wenn man sich so, also ich glaube, man muss gar kein großer Fußballfan sein, aber wenn man so ein bisschen Interesse daran hat, wie so Schiedsrichterei grundsätzlich funktioniert und wie in vor allem so einem hochtechnisierten Sport wie Profifußball das funktioniert, ne, mit VAR-Einbildung, also Visio-Schiedsrichter, mit wie dann da die Fahne mit der Abseits angezeigt wird, was da noch für ein Knopf eingebaut ist, den er drückt, sobald er die Fahne hochmacht, damit der Hauptschiedsrichter, bei dem piept dann was im Ohr, falls er nicht sieht, dass der die Fahne hochmacht. Oder wie dann seit der letzten Saison gibt es diese, dass die Schiedsrichter auch verkünden müssen laut im Stadion.
Das ist das Nächste, was bei mir jetzt kommt.
Genau,
ja.
Wenn sie einen Check gemacht haben und ihre eigene Entscheidung von vorher widerrufen. Und genau, da zeigen sie quasi auch, die haben dann einfach so einen richtig großen Button in der Hosentasche, auf den sie dann drücken. Und dann kriegen sie auf ihr Ohr kurz gesagt, du bist jetzt an, du kannst senden. Und dann sprechen sie laut und man hört es. Und dann sagt der andere, der ihm erklärt, wie das Ganze funktioniert, aber bitte, das Wichtigste, mach wieder aus, bevor du danach anpfeifst. So. Also solche Sachen.
Besser ist das. Halt das fällt im ganzen Stadion der Dings raus.
Boah, ja. Ja, generell.
Der Tontechniker.
Wenn du diesen Funk anhast, weil der Schiedsrichter funkt doch immer, oder? Und die anderen nur auf Knopf drücken oder so ähnlich war das doch.
Irgendwie so, ja.
Jedes Mal, wenn der pfeift, fliegen doch den anderen auch schon die Gehörgänge raus, oder? Also es muss doch.
Könnte man vermuten. Ein
krasser Kompressor drauf sein.
Ja. Aber es ist wirklich, ist eine ganz tolle Serie. Ich finde, man ist halt so nah dran an so einem Bereich vom Fußball, wo man halt sonst nicht in die Nähe kommt. Also irgendwie, es gibt ja eine Dokumentation über Spieler und dann gibt's übers Trainingslager und wenn du dich für einen Verein interessierst, dann kriegst du das auch auf YouTube und wer weiß, wo immer reingespielt, welcher Spieler jetzt neu ist und wie sein erster Tag war und was weiß ich. Das kriegt man alles mit, aber so die Schiedsrichter, die quasi zwischen den Mannschaften stehen, gut, falsch formuliert, aber ihr wisst, was ich meine, die sind halt nicht im Fokus, da kriegst du nichts mit, hörst du nichts aus dem Trainingslager, da weißt du nicht irgendwie, also jetzt seitdem es die Colliner Erben auch nicht mehr einsortieren, ist halt keiner mehr da, also jedenfalls in meiner Welt, der mir einsortiert, was es jetzt wieder für neue Regeln in der neuen Saison gibt und
da
was.
Da kannst du aber in der Rasenfunk-Saisonvorschau, kurze Seitenempfehlung, ist Alex Feuerherd auch
Stimmt,
am Ende zu Gast,
gehört,
sogar eine Stunde neue Regeln und worauf sie diese Saison achten wollen und so.
Ja, stimmt, das habe ich gehört, habe ich jetzt wieder vergessen. Aber ich hatte so das Gefühl, so diese Saison hat es mir irgendjemand erklärt, aber ich wusste nicht mehr wer. Also ja, genau. Im Rasenfunk gibt's das, genau. Aber ja, ist halt, man kommt nirgends nicht so leicht so nah ran wie hier bei dieser Serie. Was mich ein bisschen gestört hat, war der große Anteil vom Trainingslager. Das war beim letzten Mal auch schon. Mhm. Im Trainingslager, dann laufen sie, dann machen sie bauen sie irgendein Drama auf, von wegen, dass irgendjemand eine Zeit irgendwie nicht schaffen könnte oder, ach, ja, aber.
Ja, das ist so
also,
irgendwie spannend, das stimmt.
So,
und
vor allen Dingen, man weiß ja.
Das ist mir ein bisschen zu dramatisch, ehrlich gesagt. Also das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, so.
Ja.
Genau, aber.
Und man kann ja nachgucken, so. Ja, Brüch hat gepfiffen oder.
Ja.
Habe ich mich sogar daran erinnert, dass Brüch noch gepfiffen hat irgendwas im letzten Jahr. So, warte mal, ja, selbst wenn das nett und wie es dann aufgelöst hat, war auch, also wie sie es aufgelöst haben, war auch so dürftig. Wir heute haben uns nochmal getroffen, nochmal eine Trainingslager gemacht und warte, klappt.
Dann hat er es geschafft.
So, ja, aber so Talking Head-mäßig. Also wirklich ganz billig. Und vorher bauschen sie das so aus. Also, das hätte man gut wegschneiden können. Aber sonst
man nur noch wissen, was vorne, wenn sie in so einem Elfmeterraum bei Ecke, im Strafraum bei einer Ecke, die ein Messi und ein Ronaldo sich gegenseitig, wenn sie also sich am Trikot zerren, was die sich noch so zuunken. Da haben sie noch das Mikrofon rein.
Ah, schon mal ein
kleiner
nicht,
Spoiler für Stefan aus der letzten Episode, da sagt Felix Brüch, da steht er neben, wie heißt der Kapitän von Dortmund? Emre Can, steht da neben Emre Can und sagt irgendwie zu jemandem, hier, der Emre, der stand schon neben mir, als ich Cristiano Ronaldo die rote Karte gegeben habe und da wäre er fast in Ohnmacht gefallen. Ja.
Ja, genau.
Also,
nee, aber
kann man gut gucken, wirklich.
Kann man gut gucken und auch eben diese direkte Ansprache. Man sieht das ja nur, wenn man so Fußball guckt, wie die sich dann mal anschreien oder dass er mal irgendjemanden wieder zu sich zurückzitiert. Aber wenn man eben mithören kann, was die dann wirklich sagen, so, komm jetzt her oder geh weg, halt deinen Mund, nehmt ihn mit, der kriegt gelb, nehmt ihn mit. Und dann
das ist cool, ja. Das,
also
jetzt habt ihr es mir verkauft,
glaube ich. Das sagst du dem jetzt, er darf das nicht nochmal machen. Sag ihm das.
Genau, geh hin, sag ihm das. Ja, oder wenn der fitte Offizielle sagt, oh ja, komm mal rüber, du musst hier gelb geben. Okay, geh da hin, zeig gelb. Selber nichts gesehen, wo er diesen Ball festhält, der Trainer von, weiß ich schon gar nicht mehr, Düsseldorf oder so. Ich glaube Düsseldorf, das war das Düsseldorf-Köln-Derby mit diesem unfassbaren Tor in der letzten Sekunde. Jetzt machen wir noch anderthalb Minuten, du musst doch durchhalten, komm, anderthalb Minuten, das schaffst du, komm, steh wieder auf. Also da, gut, das sagt der irgendein Sprecher, sagt dann ja auch, dass die eben unterschiedlich mit den Spielern umgehen. Also manche sind da zurückhaltender, manche intensiver.
Mhm. Ja, also, auch das, wenn man da so 3-4 Folgen geguckt hat, merkt man, dass das schon auch sehr unterschiedlich ist, wie die das machen, aber verschiedene Wege zum Ziel führen. So, das, man merkt schon, es muss halt auch zur Persönlichkeit des jeweiligen Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin passen.
Ja, das muss ich ja sagen, das war letztes Jahr irgendwie noch intensiver. Da haben sie die schneller gegeneinander geschnitten, dass du da sehen konntest, also wirklich deutlicher merken konntest, wie der eine halt aufbrausend ist und der andere halt ultra cool ist und die regen sich auf und der lässt sie einfach knallhart abtropfen.
Ja, das war Aitekin, oder? Das
ja,
war
ja, ja.
Der ja, ist auch berühmt ist so dafür.
Ja, aber auch ein cooler Typ. Also,
also ARD-Mediathek.
Unbedingte Empfehlung. Unparteiisch Deutschlands Elite-Schiedsrichter. Und auf YouTube spielen das, glaube ich, auch aus, meine ich.
Ach, kann sein. Das kann gut sein.
Habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal unter die Nase gehalten kriegt. Ja, und die machen da auch immer, wenn man da mal zwei Sachen von Schiedsrichtern guckt, kriegst du auch immer wieder was von denen zugeworfen, dass sie so, ich glaube, aus dieser Saison sogar schon Zusammenschnitte von so Spielen, wo die diese Kamera dabei hat.
Ja, stimmt. Ganz am Ende gibt's auch, ist schon ein bisschen was auch mit Kamera, Schiri-Cam-Bildern zu sehen.
Ja, genau. Ja, das habe ich schon gesehen. Achtung, ich habe heute Kamera. Haltet euch ein bisschen zurück, bevor ihr zu den Spielern geht. Hier, Kamera
aber
an.
Keine Sorge, ist nicht live.
Genau, ist nicht live. Ah ja, sehr gut.
Sehr also, gut.
Empfehlung. Weiter geht's.
Gibt's das auch für American Football? Ich habe bei dem Spiel, wo ich Christoph gewesen bin, dann zum ersten Mal gesehen, da werfen die ja immer diese Flagge, wenn sie irgendwie anzeigen wollen, dass sie was bemerkt haben. Und dann habe ich gesehen, hat er danach noch seinen Hut geworfen. Das habe ich zum ersten Mal gesehen.
Ja. Wenn er keine Flagge mehr hat, muss er
Wenn er keine Flagge hat, muss er seinen Hut schmeißen. Ja, das habe ich dann auch verstanden. Da würde ich ja, in dem Fall fühlte er sich auch persönlich beleidigt, weil er wurde durch den Spieler beleidigt, weil der seine Flagge genommen und weggeschmissen hat.
Oh.
Und dann hat er seinen Hut geschmissen.
Oh,
und dann
kriegst du richtig, das ist richtig dumm.
Das war auch gegen Frankfurt, da gab es auch richtig eins auf die Mütze, was die Strafen anging.
Ja, ja, das gibt dann 15 Yards und eventuell sogar Spielsperre für den Spieler und so.
Also, ja, genau.
Und das gibt's ja beim American Football überhaupt nicht. Also du kannst ja abräumen, wie du willst. Gibt ja immer Mannschaftsstrafen. Nur wenn du so dumme Sachen machst. Ich meine, ich habe das auch schon mal in Ausschnitten gesehen, dass die so Schiri-Funk, aber das sind dann halt so dieses NFL Films Presents und dann irgendein Schiri oder irgendein Spiel und dann hast du auch mal diese Schiri-Unterhaltung dabei.
Okay. Gut, aber das andere wird so runtergeladen. Von mir.
Sehr gut.
Sofort.
Sehr
also gut. Wenn ihr mich gleich schlecht hört, ich bin am Download.
Nein, lass das. Nee, warte, wenn du runterlädst, dann hörst du uns nur schlecht, oder?
Ja, nein, es ist hier Gigabit, das ist, glaube ich, voll egal.
Das kannst du nebenher runter und wieder hochladen. Genau. Ich habe noch eine Serie geschaut, die jetzt gerade frisch bei Netflix erschienen ist und mir da irgendwie unter die Nase gehalten wurde. Es geht um Hostage, eine, ich glaube, britische Serie. Es wird hier als Polit-Action-Thriller. Das ist natürlich genau mein,
right up your alley.
Mein Genre, genau.
Da hat der Algorithmus dir mal wieder was reingespielt.
Ist auf Platz 1 in Deutschland. Also das, ich denke, das wird doch der eine oder andere in schon zugeworfen bekommen haben. Es geht, ich kurz zusammengefasst, die britische Premierministerin und die französische Präsidentin treffen sich, um schwierige Themen zu verhandeln, irgendwie Sicherung Landesgrenzen, und in England gibt es irgendwelche Medikamente nicht und Frankreich soll da unterstützen und Frankreich möchte aber, dass die Grenzen besser geschützt werden und so weiter. Und gleichzeitig wird der Mann von der britischen Premierministerin entführt und also der arbeitet bei Ärzte ohne Grenzen und wird irgendwo in Französisch-Guayana entführt. Und die französische Präsidentin, also dann wird die britische Premierministerin erpresst, dass sie zurücktreten solle. Und gleichzeitig wird die französische Präsidentin erpresst, dass sie nicht unterstützen darf, damit die andere zurücktritt. Und dann entwickelt sich so von da aus so ein Polit-Action, wenig Action, viel Polit-Thriller, bisschen Action ist schon dabei, es wird ein bisschen was explodieren und es wird auch ein bisschen geschossen, aber nicht über die Maßen, und sehr, sehr spannend, sehr eng gehalten. Also es ist immer Druck drauf. Also selbst jetzt spoiler ich nichts. Nee. Ja, eine der Situationen, die ich jetzt vorsichtig habe, umschrieben habe, entschärft sich ein bisschen. Und dann kommt halt der Druck von der anderen Seite, und als Zuschauer, der du dann später auch ein bisschen mehr weißt, hast halt dadurch nochmal mehr Spannung, auch wenn es für die Protagonisten gar nicht so aufregend ist. Es ist eine sehr klassische Polit-Thriller-Serie, Miniserie, ist irgendwie 5 Folgen mal 3/4 Stunde, kann man gut, ich glaube, ich habe 2 Abende durchgesuchtet, und die letzte muss ich dann spät in die Nacht gucken, weil es dann doch zu spannend war. Und löst sich gut auf, kann man gut schauen. Schön auch mit dem, das Spiel mit dem Englisch und Französisch. Also das französische Delegation spricht natürlich untereinander Französisch, wenn sie dann eben mit ihrem englischen Counterpart, was heißt auf Deutsch? Gegenpart, Gegenteil, wie auch immer. Gegenüber, schönes Wort. Sprechen, dann fallen sie alle ins Englische zurück. Die Franzosen haben relativ wenig französischen Akzent dann. Aber eben auch das, dass dann eben Teile einfach in Französisch sind, die dann entsprechend Untertitel lesen, erzwingen. Es gibt noch eine Sprache, das habe ich jetzt. Noch eine Sprache, die aber in Landessprache, also in der Sprache untertitelt wird, was ich irgendwie ein bisschen unpraktisch fand. Aber du sollst halt auch nicht verstehen, was da geredet wird. Mhm. Also da reden dann Leute miteinander und sie untertiteln's, aber du weißt halt trotzdem nicht, was sie sagen, weil es halt ich weiß leider nicht mehr. Ja, also wer Bock auf politische Thriller hat, kommt da, denke ich, gut auf seine Kosten. Das kann man sehr gut wegsnacken, weil 5 Folgen, 3/4 Stunde. Ich glaube, das ist auch was Christoph gut schauen könnte. Wo ich immer denke, eigentlich mag er sowas nicht, aber.
Ich wollte gerade sagen.
Aber dann.
Wirklich?
Nee, wir haben doch Night Agent und noch diese andere Polit-Serie geguckt. Und je politischer es wurde und je weniger von diesem Action-Gedönse, umso besser fand das. Und hier war es halt auch. Es gibt halt viele Situationen, wo man auch einfach in Anführungsstrichen ein Team reinschicken könnte als Regisseur. So, okay, wir holen jetzt die Besten der Besten vom Militär und dann räumen die das auf und dann gewinnen wir. Wird es halt politisch mit Verhandlungen gelöst. Und das hat mir an sehr vielen Stellen sehr gut gefallen. Also deswegen, dieses Action ist halt in Anführungsstrichen so, ja, das, was es sein muss, um den Druck aufzubauen, das ist schon da, aber eben nicht Action um, wow, wir schicken jetzt hier das dicke Militär und machen hier Großangriff und so weiter. Das ist es nicht, sondern es ist eher Politik. Mhm. Ja, immer mit schöner Hochspannung. Ja, sei eine Empfehlung.
Alright.
So, weitere Hochspannung.
Goldene Überleitung heute wieder.
Es geht wieder um Fußball.
Ja, die Becky Fußball. Ich habe meinen Download abgeschlossen.
Okay. Das ging aber schnell. Das waren jetzt 4 Minuten, die ich geredet habe, oder 5?
Ja. Ich habe das schon auf dem Plex rüberkopiert, alles fertig.
Okay, alles klar. Wow. Vorbereitet zum Schauen dann. Kannst du heute Abend, wenn wir nicht so lange babbeln, kannst du noch die erste Folge gucken. Genau. Becky, du warst, und da waren also meine große Tochter mindestens sehr neidisch, in der Schweiz zum WM-Finale.
EM.
EM, ja, natürlich. EM-Finale der Frauen. Und hast es live vor Ort geschaut.
Cool. Im Stadion. Im hinter Stadion. Dem Tor, auf dem das Elfmeterschießen war.
Ja, ja.
Ja, Mann.
Ich habe jetzt leider vergessen, wo das...
Basel, ne?
Basel?
In Basel, korrekt.
Ja. Ich habe die große halb scherzhaft gefragt, so, du, wenn jetzt bei der Becky dann noch eine Karte frei wird, würdest du mit der hingehen? Ja, ich würde mit der ins Stadion. Aber ich glaube, sie hat nicht verstanden, dass ich dann nicht dabei bin und die alleine geht, aber die hat schon sehr Bock auf Fußball, muss ich ja sagen.
Das ist so geil. Deshalb, ich habe ja also dich und deine Töchter auch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Den ganzen Tag immer mal wieder ein Videoschnipsel aus dem Stadion.
Ah, es war so super. Es haben die so gefeiert. Dann alles
eine Postkarte haben sie auch.
Ja, oh, da stand sie. guck mal, die steht im Stadion. Oh.
Ja, ich hab das den gewieften Move gemacht und so eine Postkarte, wo man eigenes Foto quasi draufdrucken kann,
ja, super,
geschickt und super. Ein Foto von mir aus dem Stadion genommen.
Hängt bei uns auch ganz groß im Kinderzimmer.
Macht man überhaupt so selten diese Postkarten, oder? Das ist so cool eigentlich.
Das geht eigentlich viel zu leicht.
Richtig cool, ja. Ja. Ja, nee, aber
wie war's? Wie bist du da hingekommen? Wie hast du wie kommt man da an Karten?
Man kam eigentlich ganz gut an Karten. Also wenn man sich frühzeitig gekümmert hätte, hätte man wahrscheinlich für jedes Spiel, das man wollte, eine Karte gekriegt. Wenn man erst auf den Hype aufgesprungen ist, als er schon da war, also dann hat man für
nach
das EM-Finale keine mehr gekriegt. So.
Ja.
Aber genau. Aber ich bin eigentlich gar nicht selber auf die Idee gekommen, okay, weil mir die Schweiz irgendwie doch weit weg schien.
Ja, aus Berlin ist, kennst du uns bei Berlin, richtig?
Ja, richtig, in Potsdam. Also ich bin schon so 11 Stunden oder sowas unterwegs gewesen mit dem Zug.
Ach, ey je.
genau, aber der liebe Olivier, ein guter Internetbekannter von mir, es gibt ja manchmal diese Menschen, bei denen sich so verschiedene Fandoms, die man auch hat, vereinen. Und es gibt nicht so viele, bei denen das auch zutrifft. Also so, dass jemand sowohl Filme und Serien richtig feiert, als auch den Eurovision Song Contest, als auch Fußball, ist nicht so eine häufige Kombination. Und Olivier und ich sind zwei solche Menschen, ja?
Dass der kleiner wird.
Hört ihr mich noch?
Ich höre dich, ja.
Okay, ihr Bob, klangt bei mir ja plötzlich.
Der Bob hat, glaube ich, seinen Download kaputt gemacht. Deswegen hören wir ihn nicht mehr.
Okay.
Ich erzähle einfach erstmal weiter.
Genau.
Genau, und dann, besagter Olivier. Also wir kennen uns bisher nur aus dem Internet, aber das ganz gut und waren schon mal auf einem Corona-Zoom-Geburtstag zusammen und so. Und er schrieb mir Anfang des Jahres, du Becky, hast du eigentlich vor, also der ist Schweizer, muss man noch dazu sagen, wohnt in Zürich. Hast du eigentlich vor, zur EM zu kommen? Und ich mir so, oh, bisher habe ich noch nicht und ich weiß noch gar nicht, gibt's schon Tickets und so. Also ich war noch nicht so richtig drin. Und er so, du, Ticketverkauf ist schon gestartet. Ich habe es dieses Jahr so gemacht. Ich habe mir einfach für 6 Tickets Spiele Tickets besorgt und immer mehrere und frag jetzt so drumrum Leute, ob sie mit mir dahin gehen.
Wie cool.
Und hättest du nicht Bock? Dann habe ich gesagt, ah, hast du denn für irgendein Spiel von den Deutschen zum Beispiel Tickets? Ah, nee, von den Deutschen jetzt ausgerechnet nichts. Aber ich hätte zum Beispiel das Finale. Oh. Dann habe ich so, also habe ich mal in meinen Kalender geguckt und dachte, ah, es passt eigentlich ganz gut arbeitstechnisch. Da könnte ich davor und nach dem Wochenende noch 2 Tage frei und dann kann ich gleich ein paar Tage in die Schweiz fahren. Ja, warum eigentlich nicht? Okay, ich bin dabei. Ticketpreis übrigens 30 Franken, muss man
Was?
Mal dazu sagen. Ja,
fürs also Finale.
Fürs Finale. Also jetzt natürlich günstige Kategorie.
Genau, ihr sagt relativ weit oben hinterm Tor, aber im genau. Finale dabei, also im ja. Finale.
Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich alles geplant. War ich noch 2 Nächte vorher sozusagen bei Olivier in Zürich und er hat mir ein bisschen Zürich gezeigt und ja, ich habe ein richtiges Original-Schweizer Käsefondue bekommen, weil das Wetter
Traum.
War schlecht genug, dass man das auch im Sommer machen konnte. Und genau, und dann bin ich nach Basel gefahren und da habe ich dann noch meine gute Freundin Tami getroffen, die als Journalistin bei der EM war und deren Familie wohnt sozusagen auf der deutschen Seite der Grenze direkt in der Nähe. Dann habe ich da quasi mein Nachtlager aufgeschlagen und dann waren wir alle im Stadion zum Finale. Wir sind genau am Stadion angekommen, als auch gerade der Fanmarsch der EngländerInnen dort ankam. Das heißt, wir waren mittendrin in den geil feiernden Fans. Cool. Englische Fans hatten auch allgemein ein bisschen Überhand im Stadion. Also waren ein paar mehr englische als spanische Fans da. Stimmung war großartig und es ist einfach so geil, in so einem Stadion zu sein. Und da sind so viele Frauen und Kinder unter den Fans, wirklich. Das ist so geil, wirklich.
Oder?
Das ist so schön. Und die Stimmung ist halt trotzdem mega geil und alle singen und alle schreien und alle jubeln und springen auf und legen sich in den Armen und so. Aber es ist so viel angenehmer, als wenn man nur zwischen den ganzen Typen hockt die ganze Zeit. Muss man einfach so sagen.
Ja, ich hatte ich ja, glaube ich, hier auch erzählt, wie ich mit den Mädels bei dem Frankfurt-Bayern-München-Spiel war, wo halt auch so, jo, du läufst am Bayern-Block vorbei und siehst 4 Polizisten. Das war's. Im ganzen, also an dem ganzen Tag. Weil es nicht notwendig war.
Ja, also ein paar mehr Polizisten waren da schon auch unterwegs, aber also auch richtig, wir haben viele gute Plakate gesehen. Genau, also es waren richtig viele schöne Trikots. Es gab in der EM auch von so einem in der Schweiz von so einem feministischen Kollektiv auch ein Empowerment-Trikot, was sie rausgegeben haben, was halt so für Empowerment und Feminismus und so stehen sollte, mit so lilanen und neongrünen Streifen, richtig geil. Und du gehst einfach in dieses Stadion und siehst super viele Leute, die dieses Trikot anhaben. Ja, also immer mal cool. Wieder siehst du Leute, die das tragen. Richtig, richtig schön. Und und dann war es auch noch so ein geiles Spiel, ne? Also mit erst zurückliegen, dann aufholen, dann Verlängerung, dann Elfmeterschießen, mit einem Elfmeter, der nochmal geschossen werden muss und dann verschossen wird. Es war so viel los und dann, also so, ich war vorher noch nicht sicher, für wen ich sein würde, aber so ab Minute 25 war ich voll auf dem England-Hype-Train drauf und habe mich dann dementsprechend am Ende auch sehr gefreut, wie es ausgegangen ist. Und dann natürlich bei den englischen Frauen selbstverständlich 30 Sekunden, nachdem der Sieg feststand, brüllt das ganze Stadion Sweet Caroline und es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Gänsehaut.
Wirklich. Das ist so krass. Du hast ja
davon habe ich dir ja, glaube ich, auch ein
Video geschickt. Genau.
Ne? Ja.
Oh. Also haben die auch in der Übertragung von gesprochen und das natürlich auch angemerkt. Aber wenn man das so direkt gefilmt kriegt, das ist als wäre man dabei. Das war,
ja.
Ja, also generell das Finale war ja schon, wenn man es in Anführungsstrichen nur am Fernsehen gesehen hat, war es schon richtig aufregend.
Ja, ja.
Also unsere Mädels haben bis zur 90. gucken dürfen. Danach mussten sie leider ins Bett, fanden sie nicht so gut. Aber sie haben sich dann am nächsten Tag noch das komplette Elfmeterschießen in Gänze reingezogen.
Sehr gut.
Ja, und ich habe vorher auch nicht gesagt, ob Weiß oder Rot gewinnt. Sie waren aber für Rot, weil irgendwie Rot die schönere Farbe war. Also.
Ja, mein Neffe hatte auch vorher, der hatte mir noch eine lange Sprachnachricht geschickt, weil ich hatte halt vorher so in Familienchat geschrieben, ja, ich weiß noch gar nicht, für wen ich bin. Und dann kriegte ich von ihm halt so eine Sprachnachricht, der ist 5. Ja, also wie machst du es denn jetzt, Becky? Also ich mache es so, also wenn die einen gelb sind und die anderen weiß, dann bin ich für gelb. Aber wenn die einen rot sind und die anderen gelb, dann bin ich für rot.
Ah, ja.
Also, so entscheide ich's.
Das sind nochmal Kriterien.
Ja.
Das also, wenn die Kinder einem das Fußball, für wen sie, warum, wie sind. Ja.
Aber auch sehr genau erklären können halt, ne? Also es war richtig wie so ein bisschen altkluger Vortrag, den ich da gekriegt habe. Ja, das war herrlich. Und ich bin jetzt auf jeden Fall angefixt. Also die nächste EM in 4 Jahren wird ja höchstwahrscheinlich entweder Deutschland oder Schweden oder Polen kriegen. Und ich sag mal,
sie sind
so.
Noch nicht mal vergeben.
Es sind alles Ziele, die ich mir vorstellen könnte, anzusteuern.
What? Ich war mal bei der Frauen-WM, als sie hier in Frankfurt gespielt haben. Das ist so ein paar Jahre her.
Mhm. WM in Frankfurt?
2011 vielleicht?
Ja, 2011? Sowas. Da, das kommt hin, genau, ja.
Ja, da, und da kann ich gleich auch noch eine gute Geschichte zu erzählen, aber erzähl du erst mal.
Ich habe damals meine Frau mitgenommen, die sonst mit Fußball echt wenig bis gar nichts anfangen kann, also außer so Länderspiele, da ist sie dann schon dabei, aber auch jetzt in letzter Zeit nicht mehr so sehr. Aber damals noch eher, bevor diese ganze, das, was die FIFA da eigentlich für ein Verein ist, so richtig hochgeblubbert ist, hat es ein bisschen nachgelassen bei ihr. Aber damals habe ich dann gesagt, okay, jetzt hier Frauenfußball, und die sind in Frankfurt und so, müssen wir jetzt mal hingehen und so. Und weil zur Eintracht würde ich sie niemals kriegen. Und dann ist sie da mitgekommen und dann war sie doch, glaube ich, ganz angetan. Und das war auch, also ich habe das in guter Erinnerung. Das waren lustige Spiele. Also Schweden gegen, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Und da meine Frau irgendwie sehr großer Schweden-Fan ist, war sie dann natürlich für Schweden und ich kann ja nicht mehr sagen, wie es ausgegangen ist. Aber ja, das war das, glaube ich, wahrscheinlich einzige Mal, dass ich mit meiner Ehefrau in einem Fußballstadion war. War
sehr schön.
WM.
Sehr schön.
Gibt's heute Abend Fußball? Ich habe jetzt gerade auf BWL gesehen.
DFB-Pokal Stuttgart. Stuttgart und Bayern konnten doch am Wochenende nicht spielen, letzte Woche wegen Supercup. Und jetzt spielt Stuttgart gerade.
Braunschweig führt 3-2?
Ja, das höre ich als Wolfsburgerin natürlich nicht gern, aber
das ist überraschend.
Muss ich wohl so hinnehmen. Ja, aber noch kurz meine Geschichte zur WM 2011. Also erstens habe ich damals bei uns im Büro, wo ich als studentische Mitarbeiterin gearbeitet habe, das Tippspiel gewonnen und einen polnischen Wodka gewonnen. Das wollte ich noch also das Spiel
ja, passt ja heute in die Sendung.
Weil ich nämlich auch als Füchsin, die ich bin, Japan als einziger als Weltmeisterin getippt hatte. Und aber was ich eigentlich erzählen wollte war, es gab damals in Potsdam genau einen Ort, wo man zum Public Viewing gehen konnte, um die WM zu gucken. Und das war so eine bisschen alternativere Kneipe. Und die hatten einen Fernseher mit Antenne. Und
ach, herrje.
Also mit so einer externen Antenne. Und das ist öfter mal ausgefallen und sorgte dafür, dass eigentlich immer während des ganzen Spiels eine Person dafür zuständig sein musste, dafür zu sorgen, dass die Antenne in einem bestimmten Winkel, in einem bestimmten Ort des Raums stand, damit alle das Spiel gucken konnten.
Wo die Antenne aber nicht alleine bleiben wollte oder wie, warum musste die ganze Zeit gewacht werden?
Dann mussten wir immer so durchrotieren und jeder war mal für 10 Minuten dran, diese Antenne zu halten und dafür zu sorgen, dass alle gucken konnten. 2011, 14 Jahre ist es her. Ja. Heute kann man zum Glück an ein paar mehr Orte gehen, um ein Frauenfußballturnier zu schauen.
Ja, da ist ja in den letzten Jahren echt viel passiert.
Yes.
Das ist sehr gut. Ich weiß auch, in der Sneak haben die auch mal Karten für, war das der FFC oder war das eine Nationalmannschaftsspiel, Bob?
Das weiß ich nicht mehr.
Verlost. Ich war sogar da und weiß es nicht mehr, aber da hat jedenfalls Martha gespielt.
Ja, die hat ja noch bis letztes Jahr gespielt, also.
Ja, ja, aber da sind wir noch aktiv in die Sneak gegangen, also muss es irgendwie 2008 gewesen sein oder so. Da hat die auch schon gespielt und ich meine, ich weiß nicht. Ich glaube, es war ein Mannschaftsfinale oder irgendein großes Spiel. Und da waren auch über 30.000 Leute da. Es war auch richtig voll, sehr gute Stimmung, aber eben auch, wie du ja auch schon gesagt hast, diese entspannte Stimmung, das ist halt sehr schön. Also das ist wirklich, schätze ich sehr beim Frauenfußball, dass da schon ernst, also es ist ja nicht so, dass da alle hingehen und das nicht ernst nehmen oder es denen egal ist, wie das ausgeht oder ach komm, mein Gott, sollen da ein bisschen kicken und ich will eigentlich hier nur ein Bierchen trinken oder so. Nee, es ist schon ernst, aber es ist halt niemand so verbissen, dass er jetzt seinem Nachbarn auf die Fresse hauen will oder so, sondern alle gehen dahin, um tollen Fußball zu sehen, um tolle Sportlerinnen zu sehen, um einen spannenden Wettkampf zu sehen und ja, das ist einfach richtig gut.
Ja.
Ja. Ich habe Martha nachgeguckt, die war nie beim FFC, also von daher.
Nee, aber die hat gegen den FFC gespielt.
Ach so, okay.
Das kann schon ja, sein, das, vielleicht bei Women's League oder dann als es Champions League wurde. Ich glaube, da war genau 2008 die Grenze, als es dann die Champions League auch gab.
Es gab wohl mal das Gerücht, ob sie zum FFC kommt, aber so.
Oh, ich glaube, die hat für Schweden gespielt. Kann es sein?
Was, Malmö? Martha?
Ja.
Ach so, für irgendeinen Verein in Schweden? Puh, das weiß ich gerade gar nicht.
Das ist natürlich jetzt ultraspezial bist.
Ja. Tiresö Football Vereinigung oder so ähnlich.
Okay.
Ja. Das ist ein schwedischer Fußballverein.
Ah ja.
Da hat sie gespielt von 2012 bis 2014.
Ah ja, aber das kann ja dann nicht 2008 gewesen sein.
Vielleicht war es auch, aber nee, 2012 sind wir nicht mehr in die Knie gegangen.
Doch, aber Umea hat sie gespielt.
Ja, Umea, ja, genau.
Das war 2008. Das auch könnte ja dann hinkommen.
Also, das werden wir jetzt so auf die Schnelle nicht mehr 100% ergründen, aber deine Story hat zumindest so ein paar Eckpunkte, die in der Realität verhaftet sind. Naja, glauben wir dir das jetzt einfach
mal. Du hast es wahrscheinlich nicht geträumt.
Genau.
Nee, ich war ja da. Ich war sogar mit meinem Vater da. Ja. Das weiß ich auch noch.
Stark.
Ja.
Der, also gewehrt hat er sich nicht, aber alleine wäre er auch nicht hingegangen.
Hat er sich nicht, zumindest nicht erfolgreich.
Nee, naja, du kennst ja meinen Vater, der ist ja auch nicht mehr 59. Vielleicht war es damals, nee, war er damals auch schon nicht mehr. Und das mit dem Frauenfußball ist bei ihm auch noch nicht so krass angekommen. Aber ich habe gesagt, so hier, ich habe Karten,
nicht anders,
hast du Bock mitzukommen, bitte?
Da wäre mein Vater nicht anders.
Ja, genau. Und hat er gesagt, ja, doch, habe ich Lust, komme ich mit. Und dann haben wir uns das zusammen angeguckt. Becky, es steht 3-3.
Ach, sehr gut.
Ich hab ja so ein leichtes Herz für Braunschweig, muss ich sagen. Also nicht nur, weil sie auch eine Eintracht sind, sondern weil aus Braunschweig auch der Weltmeister im Formationstanzen Standard kommt, gegen die ich früher ja auch getanzt habe, als wir noch in der Liga waren. Also wir durften in der gleichen Liga tanzen wie sie und im gleichen Turnier, aber sie waren halt doch eine andere Klasse als wir, aber du
gewinnt
kennst
da nicht immer Bremen oder ist das Latein?
Das Latein.
Ah.
Latein gewinnt immer, nicht immer, aber Bremen ist schon ganz schön gut. Mhm. Und bei Standard ist es eben Braunschweig. Mhm. Und ja, aber wir hatten halt auch den Braunschweiger Trägernamen bei uns. Wir haben eine Braunschweiger Musik vertanzt, als wir das einzige Mal in Vierter im Finale geworden sind.
Ja, das ist auch eine schöne Stadt, aber trotzdem kann ich als Wolfsburgerin
ja,
hier nicht.
Da darf man nicht, also
gut
da kann
heißen,
man nicht,
wenn Braunschweig gewinnt.
Das wäre wie wenn wir für Offenbach halten. Das geht nicht. Also auch wenn Christiane da wohnt, die wir sehr mögen, aber nein.
Habt ihr das gerade mitgekriegt mit den Leuten, die in Sandalen in den Alpen wandern gegangen sind, dann verschollen sind und von der Bergwacht gerettet werden sollten? Es waren Offenbacher.
Nein.
Du liest den Artikel und denkst dir, wer macht denn so? Ach, Offenbacher, alles klar.
Jede also, Region hat so diesen einen Ort. Über den
alle, ja,
was
ja.
Was ist denn bei euch? Wer ist denn die Hauptstadt, oder?
Ja, also natürlich gibt es schon ein gewisses Ding zwischen Berlin und Potsdam immer, auf jeden Fall. Im Zweifel sonst Brandenburg an der Havel bei uns. Also das ist auch das beliebt für sowas.
Die Seltsamen.
Die würden wahrscheinlich sagen, wir sind die
ja,
eingebildeten
ja so.
Hauptstädter.
Genau, ja, das ist immer das.
Wir haben das ja sogar hier lokal in Hofheim, also in meinem Ort Diedenbergen. Da habe ich dem, als wir jetzt beim Fußball waren, dem Fußballtrainer erzählt, so, naja, wir hatten noch überlegt, ob wir nach Marx. Bist du verrückt? Du kannst deine Kinder doch nicht ins andere Dorf schicken. Nein. So, habe ich auch 10 Jahre, 12 Jahre gewohnt oder sowas. Ja, nee, nein, das, also, das, nee, das geht nicht. Also doch nicht zu dem Club, nein.
Ich ja. finde es ja immer schön, wie sich das immer an Autokennzeichen festmacht, weil daran erkennt man sie ja immer, wenn sie so, so irgendwo langfahren. Und bei meiner Frau da unten in Memmingen, wo sie herkommt, ist, ist das das Kennzeichen BC, also Biberach, Landkreis Biberach, das sind da die, die Gefürchteten sozusagen, wo man
gibt's
so.
Gibt's einen Spruch mit dem Kennzeichen?
Bayerisch Kongo. Keine Ahnung, ist ein bisschen vielleicht nicht ganz zeitgemäß,
geht
aber
so.
Das wird so gesagt.
Ja, bei uns ist, in, also ich herkomme aus der Nähe von Lüneburg, ist der Nachbarlandkreis Dannenberg, D-A-N. Da sagt man, siehst du dann, fahr rechts ran.
Nee, bei Offenbacher ist, heißt es immer nur so, wenn du als Offenbacher 20 Jahre unfallfrei fährst, kriegst du das O gestrichen. Dann hat man ein F. Frankfurt. Ja, egal. Wir will's erklären. Immer gut.
Die Nummer?
Ja.
Gut. Aber wir haben noch andere Themen auf der Liste.
Was?
Noch mehr? Wo wir nicht über Nachbar.
Wenn ich schon mal hier bin?
Nachbarlandkreise. Genau. Becky, du hast noch, jetzt habe ich es weggedrückt. Dropout TV.
Yes.
Auf die Liste schreiben lassen.
Ja.
Was ist denn das? Also wer, warum?
Also warum, Dropout. Wer? Ist gerade wahrscheinlich der größte Quell von Freude in meinem popkulturellen Leben. Ich habe auch schon bei Kultfest darüber erzählt. Das heißt, alle, die es da schon gehört haben, müssen es jetzt noch ein zweites Mal hören. Aber ich werde jede Möglichkeit nutzen, wo ich irgendwie Werbung dafür machen kann.
Okay.
Ihr seid ja YouTube sozialisiert hier, richtig?
Ja.
Vielleicht kennt ihr noch College Humor.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aha.
Ich kannte das noch, bevor es ein YouTube-Kanal war, als sie noch eine eigene Seite hatten, die sie dann irgendwann aufgegeben
haben. Siehst du, so, dann kennst du eigentlich Dropout, weil College Humor, also Dropout ist sozusagen der Nachfolger von College Humor.
I love it already.
Als sie quasi überlegt haben, wie können wir uns frei machen von Monetarisierung und Demonetarisierung von irgendwelchen Videoplattformen. Und dann haben sie sich überlegt, okay, komm, wir versuchen es mit einem eigenen Streaming-Service. Und das hat am Anfang nicht alles immer gut funktioniert, auch finanziell. Da haben sie noch sehr viel scripted Comedy gemacht sozusagen. Und dann haben quasi, also mit Sam Reich, einem der Mitarbeitenden damals, er war damals, glaube ich, Creative Chef oder sowas, der hat dann selber das Unternehmen sozusagen gekauft und seitdem läuft's, sage ich jetzt mal so, also so seit Anfang der 2020er. Und die machen seitdem eben nicht mehr nur scripted Comedy Sachen, sondern ganz viele so Spielshow, Gameshow Sachen mit sehr viel Nerdfaktor mit drin, extrem queerer Safe Space und haben auch, was sehr bekannt ist noch, ist Dimension 20, also so ein hier, wie heißt es, Dungeons and Dragons live spielen und zugucken Ding mit Brandon Lee Mulligan als Moderator. Und genau, die haben einfach diese vielen supergeilen Spielshows, von denen, wenn man jetzt diesen Sender abonniert, man einfach so 5, 6, 7, 8 Staffeln sich angucken kann. Und dementsprechend könnt ihr euch aktuell meine Tage vorstellen. Also hier laufen sehr viele Dropout-Shows nach und nach durch. Und es ist einfach das Schönste. Also es ist, es gibt Sachen, die sind sehr, sehr, sehr Popkultur-nerdig. Also zum Beispiel Actually ist eine Sendung, wo immer drei Nerds auf der Couch sitzen und es werden immer Statements vorgelesen, in denen eine Sache falsch ist über irgendein Franchise und dann müssen sie sich reinbuzzern und ihr mit Actually unterbrechen und sagen, was an diesem Statement falsch ist. Also quasi der Nerd auf der Party, der alle Gespräche irgendwie unterbricht als Gameshow.
Okay.
Also das ist wirklich sehr, sehr nerdig, aber es gibt auch, also wirklich das allerbeste auf der ganzen Welt ist Game Changer, was auch Sam Reich selber moderiert. Die Show, bei der jedes Mal drei Kandidaten sind und nicht wissen, was es eigentlich für eine Show ist. Und erst während des Spielens müssen sie durchs Spielen rausfinden, was sind heute die Regeln, was müssen wir eigentlich tun, was passiert hier gerade? Und das geht wirklich, also ganz am Anfang merkt man, da hatten sie noch nicht so viel Geld. Da geht's halt los mit der ersten Episode, wo drei Kandidaten vor so einer Wahrheitsmaschine stehen und immer Aussagen machen und die Maschine sagt dann, ob das jetzt wahr oder falsch war. Und im Laufe der Show müssen sie rausfinden, woher die Maschine weiß, ob das wahr oder falsch war. Und mit sowas Simplem geht es los. Und jetzt die aktuelle Staffel, die gerade gestern zu Ende gegangen ist, die war einfach voll von absolut genialen Ideen für so Spielshow-Geschichten. Und es ist dann halt immer nur eine Sendung und dann gibt's halt immer noch eine Woche später ein Behind-the-Scenes, wo die ganzen Leute, die die Sets bauen und sich überlegen, wie irgendwie die Regeln aufgebaut sein müssen und wie man die Spieler übers Ohr haut und so. Also es ist einfach großartig für alle, die irgendwie was für so Game-Shows überhaben. Und es gibt halt so ganz viel Dynamik zwischen den verschiedenen Contestants, die dann immer wieder in allen möglichen Formaten auftauchen. Und man entwickelt so ein bisschen parasoziale Beziehungen mit denen und erlebt dann, wie die über die Jahre, gibt's dann da Paare, die sich bilden und so weiter. Und ja, es ist einfach sehr schön. Und die gehen alle einfach auf so eine... Kennt ihr das? Ja, kennt ihr wahrscheinlich. Wenn man in so einem Freundeskreis ist von Menschen, wo man, die man so richtig beleidigen kann auf eine liebevolle Art. So, und das geht nur in diesen Konstellationen mit diesen Menschen so. Und genau so sind die halt, aber alle miteinander. Und das ist wirklich, also es ist ganz, ganz toll, ganz lustig, ganz viel sehr gute Unterhaltung. Und ich kann es wirklich, also es sind die best investierten $6.99 jeden Monat in unserem Streaming-Portfolio aktuell. Und wenn ihr aber nicht gleich ein Abo abschließen wollt, viel davon findet ihr auch auf YouTube, zumindest in Ausschnitten. Oder ich bin sicher, wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, habt ihr schon mal Ausschnitte davon in euren Timelines auch gehabt. Die haben nämlich auch eine sehr gute Social-Media-Abteilung, die dann, es gibt zum Beispiel eine so eine Impro-Show, wo immer drei Kandidaten da sind und prompt auf so spontane Prompts reagieren müssen. Und davon zum Beispiel gibt es immer sehr viele Ausschnitte auf
TikTok. Das ist mir auch schon ganz oft begegnet, genau.
Ja. Give me a little bit more. Come on, give me a little bit more. Und so, ne? Also ihr kennt diese typischen Impro-Spiele und so. Ja, es ist wirklich, es ist so toll. Ihr merkt, ich bin richtig, das ist mein Space gerade. Da befinde ich mich einfach immer. Und ich erzähle allen davon, ob sie es hören wollen oder nicht.
Dann würde ich mich da auch mal reinwerfen. Aber das klingt wie so eine ganz üble Zeitsenke.
Ja, es sind auch noch viele Leute dabei von damals aus den College-Humor-Zeiten. Mindestens eine Person davon ist seitdem transitioniert und das konnte man auch über die letzten 5 Jahre sehr schön mitverfolgen und sie wurde einfach die ganze Zeit in dem ganzen Kreis so supported und da, seit von Anfang an ist es da immer selbstverständlich, dass alle mit Pronomen eingeblendet werden am Anfang und sowas. Also es ist einfach herrlich, so sollte es immer sein.
Schön. Schön.
Ja.
Deine Begeisterung ist ansteckend. Ich fürchte, das ist nichts für mich. Also ich
glaube auch nicht, dass was für dich ist.
Keinen Spaß an so Game-Shows und auch so Quatschzeug fällt mir ein bisschen schwer, aber vielleicht.
Guck dir einfach mal ein bisschen was auf YouTube an. Ja, du musst es ja nicht gleich abonnieren.
Als die alte College-Humor-Seite offline gegangen ist, war das einer der größten Momente, wo mein völlig unterverwendetes Blog plötzlich kaputte Links hatte und Video-Embeds, die nicht mehr funktioniert haben. Und dann musste ich ganz viele alte Artikel löschen oder manche davon hat man dann auf YouTube gefunden. Da konnte ich den Videolink irgendwie umbiegen, aber vieles auch nicht mehr. Und dann dachte ich so, scheiße, wo ist das alles hin? Verdammt. Aber es ist schön, dass das ein neues Zuhause hat oder zumindest jetzt die Leute.
Sind da auch die alten Dinge Sachen, also die alten College-Humor-Sachen?
Ganz viele alte College-Humor-Sachen sind da. Und was ich noch gar nicht erzählt habe, was auch natürlich sehr unterstützenswert ist, jede Person, die dort angestellt ist, bis zur Reinigungskraft, wird an Gewinnen beteiligt in diesem Unternehmen.
Ja, das ist cool.
Oh, das ist super.
Ja, das ist echt geil.
Ja.
Ja, dann umso mehr sollte man da 6 Euro, wie viel? 6 Dollar? Was?
Ich glaube, $6.99 kostet das Abo oder so.
Um die Reinigungskraft.
6,40 im Monat, 6,40 Euro im Monat oder 64 im Jahr.
Das machst du ja noch ein Schnäppchen.
Mhm. Sag ich ja.
Sehr gut. Ja, ich glaube, mir fehlt die Zeit dafür. Einfach auch schade irgendwie, aber ich wüsste halt echt nicht, wann ich das noch gucken soll. Also ich lasse es neben der Arbeit laufen, aber das könnte irgendwann negativ auf meine, ja, es könnte irgendwann negativ auffallen.
Aber es hebt deine Stimmung, vielleicht ist das auch das, was es...
Ja, vielleicht, ja. Aber...
Also ich habe hier auch diverse Sachen, die immer während der Arbeit laufen bei mir.
What?
Zum Beispiel Küchenschlacht vom ZDF läuft bei mir immer während der Arbeit.
Echt? Okay.
Ja.
Das kann ich nicht so gut.
Das funktioniert bei mir auch irgendwie nicht.
Ich habe schon fürs Abi so gelernt und meine Mutter dachte immer, ich verarsche sie und ich will eigentlich nur Fernsehen gucken. Aber ich brauche immer, dass dann bei mir muss immer irgendwas nebenbei laufen.
Muss jemand noch reden, ja? Aber du guckst ja nicht hin, also
ja,
es also rauscht
ich würde
so
da
vorbei.
Jetzt nicht eine Serie gucken, bei der ich jedes Detail mitkriegen will, natürlich. Es müssen schon so bestimmte Formate sein, aber
genau, wo klar ist, das ist das Ergebnis und das ist der Weg.
Ja, genau.
Ja, okay.
Das habe ich tatsächlich noch nie versucht, aber ja, wir kämen mal auf den Versuch an, wenn man sowas, wie so eine Kochshow oder so, was du gerade sagst. Das habe ich noch nicht versucht, ja. Ich gucke meist so Sachen, wo ich irgendwie so hingucken will und die eignen sich halt überhaupt nicht.
Ja, ja, klar. Das würde ich auch nicht machen.
Na, wenn mein Nebula-Account jetzt demnächst ausläuft, vielleicht klicke ich mir das dann mal für einen Monat.
Ja gut, kannst du auch einen Probemonat machen, gibt's ja auch.
Oder so, ja.
Sehr schön.
Oder wie gesagt, auf also, YouTube. So.
Dropout.tv.
Ich darf jetzt nicht anfangen, da danach zu suchen, weil sonst bin ich aus dieser Sendung verschwunden, noch bevor ihr es merkt. Oh, es steht 4-3 für Stuttgart. Ach, in der Verlängerung.
Ja, siehst du bist schon verschwunden, weil du nebenher schon was am nebenher laufen hast.
Da nee, ich hab nur das Handy offen, wo das mir dann drauf gepusht wird.
Ach so.
Ja. Bob, jetzt passiert uns was uns sonst nie passiert.
Jetzt, was gibt's Kaffeesahne?
Jemand empfiehlt uns beiden eine App.
Ach.
Sonst sind wir doch immer die mit Apps und Gedöns um die Ecke kommen.
Aber nee, ich habe auch noch eine App. Das fällt mir gerade ein, aber jetzt.
Ja, sehr gut. Dann machen wir jetzt den App-Block. App-Block statt Ad-Block.
App-Adblocker sollen jetzt demnächst vielleicht illegal werden. Habt ihr das gelesen? Das ist ja, nee. Wenn das kommt, da flippe ich aus.
Wild.
Ja, da gibt's gerade ein Gerichtsverfahren, mal wieder Landgericht Hamburg, kann also nur schief gehen, wo die Bild, also Springer, glaube ich, irgendwie gegen Adblocker klagt und erst wurde es abgewiesen und jetzt wurde die Klage doch angenommen und oje, wenn das falsch ausgeht, haben wir ein Problem. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht hin. App, was gibt's an Apps?
Ja, ist eine ganz kleine, niedliche Geschichte. Kennt ihr Hank Green?
Hank Green.
Den Bruder von John Green, dem Autor. Hank Green, ja. Auch sehr, also als Wissenschaftskommunikator auf Social Media unterwegs. Und war in den letzten Jahren sehr viel mit Content unterwegs, weil er Krebs hatte und über seine Behandlung ganz viele Wissenschaftsformate gemacht hat. Und die Baseline war, er hat seinen Krebs ausgepinkelt, weil er so eine Behandlung hatte, wo das Lymphom sich irgendwie zersetzt hat und am Ende über den Urin ausgeschieden war. Ja, genau. Hank Green hat nämlich ein Comedy-Programm, mit dem er auch gerade bei Dropout ist, korrekt.
Pissing Out Cancer. Das yes. Hast du gerade eben gesehen.
Ja, das ist Hank Green, genau.
Ah, okay. Ja, klar. Ja,
das Gesicht habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo beim Durchscrollen gesehen.
Ja, und sein
gesehen,
Bruder sieht auch genauso aus. Also die sehen sich schon sehr ähnlich. Also vielleicht habt ihr auch mal John Green gesehen, den Autor von Everything is Tuberculosis. Damit war er in letzter Zeit viel unterwegs. Wie auch immer, Hank Green, also eine, ich nenne es jetzt mal Internetpersönlichkeit in so Nerdkreisen, hat gerade eine kleine App veröffentlicht, die gerade bei allen App-Charts durch die Decken geht. Und eigentlich ist sie, glaube ich, nichts Neues. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht früher mal Forest auf euren Smartphones hattet. Diese App, wo man, wenn man eine gewisse Zeit das Handy nicht benutzt hat, ist ein Baum aus so einem kleinen Setzling erwachsen und irgendwann konnte man einen Wald errichten, je nachdem, wie lange man Pausen von seinem Smartphone gemacht hat. Und sowas in die Richtung hat Hank Green jetzt veröffentlicht. Es heißt Focus Friend Und genau, der Modus ist im Prinzip nichts anderes, aber das Theme ist anders, nämlich man hat eine kleine Bohne und diese Bohne strickt Socken in der Zeit.
Das ist ja auch genau was für dich.
Natürlich. In der man das Handy nicht benutzt, beziehungsweise man gibt halt so Zeiten an und für jede Minute, die man selber fokussiert ist, sozusagen strickt die Bohne eine Socke und damit kann man dann sein Zimmer einrichten mit diesen gestrickten Sachen. Und das ist einfach extrem cute und das Internet läuft heiß gerade, also auf den Kurznachrichtendiensten schreiben so viele Leute über diese App und wie gut sie sie finden und wie viel sie ihnen bringt und ich bin ja selbst gar nicht so ein Fan von immer das Smartphone muss weg sein und so, weil bei mir liegt es immer auf dem Tisch und ich sehe irgendwas. Aber die App ist trotzdem sehr niedlich und ich lasse meine Bohne auf jeden Fall auch ab und an Socken stricken und erfreue mich. Man kann das auch erstmal kostenlos nutzen. Man kann aber auch quasi, entweder kann man, glaube ich, monatlich zahlen oder man macht so eine Einmalzahlung, wenn man die quasi unterstützen will. Die machen auch gerade ganz viele Umfragen, was sie noch einbauen sollen in die App und so. Da wird sicher noch einiges kommen. Auf jeden Fall, wenn man die Bonusversion hat, kann man auch Schals stricken, nicht nur Socken.
Ich hab letzte Woche ein Video dazu gesehen von dem Bruder, der über diese App spricht,
ja, na klar,
und sagt, was ihm alles nicht gefällt und wo er nochmal Verbesserungen machen soll und was nicht so gut ist und so weiter.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe das Video nicht gesehen, aber das passt sehr gut zu den beiden.
Warte mal, da bin ich aber über die App, die der Bob letzte Woche empfohlen hat. Oder irgendwas hast du empfohlen, was du im iPhone-Blog gehört hast. Und da bin ich zum iPhone-Blog gegangen und da haben die Focus Friend besprochen, also der Alex hat Focus Friend besprochen und da bin ich zu dem Video gekommen. Also der direkte Weg.
Siehst du mal.
Ja. Okay. Ich sehe schon, ich muss jetzt diesen Strickhasen installieren.
ADHD-friendly Focus Timer steht in der Subline.
Ja, ja, genau. Also da, ich glaube, entweder hat er sogar selber ADHS oder seine Frau oder sowas. Also auf jeden Fall ist das wohl eingeflossen.
Ja, da kenne ich ja auch Personen, denen ich das dann empfehlen kann. Das wird dann morgen ausprobiert. Sehr schön.
Hast du jetzt gerade Kollegen unter den Bus geworfen?
Ich werde das nicht weiter ausführen. Also unter den Bus geworfen. Wenn die ADHS haben, haben die halt ADHS.
Ja, ja, natürlich. Ja.
So. Ja, sehr schön.
Es lädt runter. Ach nee,
Schon installiert.
Sehr gut, sehr gut.
Genau, ich hätte noch ein Spiel, und zwar spielt meine Tochter das gerade ganz wild. Ist von den Machern von, ist jetzt auch kein nicht mehr neu, aber ein Apple Arcade Exclusive gewesen. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch auf Steam für andere Plattformen vermutlich. Und zwar Alba, A Wildlife Adventure.
Alba, wie Berlin Alba.
Ja, wie Alba Berlin, genau. Das ist ein kleines Mädchen und das kleine Mädchen macht mit ihren Großeltern Urlaub auf einer, ich vermute, einer Mittelmeerinsel. Und das ist so ein 3D Open World, sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt nur diese Insel, aber okay, du kannst da halt rumlaufen. Und ist dann da am Strand und entdeckt irgendwie Tiere und irgendwie die Oma gibt ihr dann ein Smartphone und dann läuft sie da rum und soll irgendwie mit so einer Tierbestimmungs-App irgendwie Tiere bestimmen und alles, was du dann machst, ist, du rennst da rum und versuchst irgendwie Tiere zu finden, die du noch nicht kennst und bei der Gelegenheit begegnest du dauernd irgendwie Tieren, die irgendwie, weiß ich nicht, der Fisch hat sich in einem Netz verfangen oder der Vogel hat sich in einem Netz verfangen und muss da rausgeschnitten werden oder der Delfin ist gestrandet und muss ins Meer zurückgeschoben werden oder irgend solche Dinge. Ist also sehr, sagen wir mal, für kleinere Kinder, jetzt, das ist jetzt nichts, was du, glaube ich, als Erwachsener jetzt, vielleicht auch, aber für mich wäre es jetzt auf Dauer nichts, weil es doch ein bisschen repetitiv ist. Aber für jüngere Kinder, die vielleicht erste Erfahrungen mit so, also meine Tochter zum Beispiel hat jetzt bisher sehr viel so Puzzle-Spiele und sowas gespielt, wo sie irgendwie Logikrätsel oder sowas lösen muss, aber eben wie Monument Valley und ähnliches. Und das ist jetzt mal so das Erste, dass sie mal so ein Spiel spielt, was eine Story erzählt, weil das geht dann auch immer weiter, du triffst dann immer wieder deine Großeltern und der böse Bürgermeister, der will da irgendwas bauen auf diesem Ding und der will da ganz viel Natur kaputt machen und im Wesentlichen ist es ein Naturschützenspiel, das ist so ein bisschen die Botschaft dahinter, aber ganz zuckersüß verpackt und du bist eben dieses kleine Mädchen, was du steuerst und das hat auch noch eine beste Freundin und die rennen da zusammen über die Insel und machen alle möglichen guten Taten und versuchen dem Bürgermeister so ein bisschen Steine in den Weg zu werfen, weil der will halt böse Sachen machen und das muss verhindert werden. Und ja, was sie bei der Gelegenheit dann auch gelernt hat, so während sie das ausprobiert hat, ist zum Beispiel Karte lesen. Das ist bisher auch was so ein Skill, der nicht groß aufgekommen ist. Ich habe zwar mit ihr ganz oft mal so Google Earth und sowas benutzt, aber da musste sie ja nie. Also da haben wir uns viel angeguckt von der Welt und haben irgendwie nachgeschaut, wo waren wir im Urlaub oder wo planen wir hinzufahren oder so. Und dann hatte ich schon das Gefühl, sie kriegt dann so ein Konzept davon, wie eine Karte oder ein halbwegs realistisches Bild der Welt eben auf Google Earth so aussieht. Aber jetzt hat sie hier halt so eine Minimap und dann irgendwie so eine Markierung, da musst du hin und da musst du halt erstmal klarkommen, so drehen und rumlaufen und guckst du wieder auf die Karte, ich bin ja völlig in die falsche Richtung gerannt und dann rennt sie wieder zurück und so. Also es ist auch so Skills, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, aber was bei der Gelegenheit, die sich jetzt auch gerade entwickelt.
Das ist ja cool. Ist das, muss man da lesen können?
Ja, du musst lesen können. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo auch ihr Bruder, der ja noch nicht lesen kann und noch nicht in der Schule ist, so ein bisschen verloren nebendran sitzt, weil er will dann immer zugucken. Und am Anfang hat sie noch sehr viel Geduld mit ihm gehabt und hat alles vorgelesen, was da stand. Aber die Geduld war dann irgendwann auch zu Ende, weil das ist schon ziemlich textlastig, weil alle Figuren, die du begegnest, sagen irgendwas und dann hörst du immer so ein Murmelgeräusch. Ja, genau so. Genau. Und dann kommt halt so eine Sprechblase und da steht irgendwas drin und der Bruder sitzt halt nebendran und kriegt halt nur dieses Geräusch. Aber was da steht, wenn die große Schwester es nicht vorliest, dann ist es halt für ihn, ja, keine Ahnung, Opa hat irgendwas gesagt. Dann hat meine Frau es irgendwie so, bitte?
4-4.
Absolut. 4-4?
Im Spiel da. Braunschweig, Stuttgart.
Ach so, Becky, okay, jetzt sieht das. Ich war gleich völlig verwirrt, was jetzt das.
Ja, Entschuldigung. Wollte ich nicht ablenken.
Genau.
Und lass dich nicht unterbrechen.
Hat meine Frau irgendwie festgestellt, dass es jetzt irgendwie ein strategischer Fehler war, dass sie ihr eigenes, also meine Frau hat meiner Tochter das iPad gegeben und hat sie darauf spielen lassen. Mhm. Und dann fand sie es aber beim Zugucken so niedlich, dass sie gedacht hat, ach, das will ich auch spielen. Und dann hat sie ja gedacht, naja, da kannst du jetzt keine zwei Spielstände, weil das Spiel kennt irgendwie nur so einen Spielstand, weil es gibt, glaube ich, auch keinen Grund, irgendeinen alten, du kannst dich nicht in eine ausweglose Situation bringen, es gibt keinen Grund, irgendwie einen alten Savegame zu laden oder so, das kennt das Spiel nicht vom Konzept her, spielst halt einfach an der Stelle, wo du bist, weiter. Hat sich gedacht, ah shit, dann spiel ich auf dem Handy, also ja, leider nicht mit iCloud-Synchronisation gerechnet, so auf dem ist auch der Spielstand von der Tochter. Und dann kam sie an, kann ich dein iPad haben? Ich will das auch spielen.
Oh, das ist aber doch schön.
Ja, genau. Und genau, jetzt spielen das irgendwie hier alle, außer mir. Aber ich habe ein bisschen zugeguckt und es ist wirklich sehr, sehr süß. Von daher. Ja, und als ich dann gesehen habe von den Machern von Monument Valley, dann das ist dann so ein Moment, wo du denkst so, ja klar, klar musste das gut sein, weil die können das einfach. Genau, von Astu ist das Spiel gemacht worden. Von daher, Empfehlung. A Wildlife Adventure.
Okay, soll ich jetzt auch noch ein Spiel empfehlen?
Ja, wenn du eins zu empfehlen hast.
Ja, ich habe letzte Woche mir Is This Seed Taken gekauft. Das ist so ein Puzzlespiel, wo du auch in so einer ganz süß gezeichneten Grafik die Aufgabe hast, Menschen erst in einem Bus oder in einer Limousine und dann in einem Restaurant und einem Kino anzuordnen und die haben halt unterschiedliche Anforderungen. Irgendwie einer will unbedingt neben seiner Mutter sitzen oder neben seiner Familie sitzen. Einer will einen Burger essen, einer will auf keinen Fall irgendwas essen, einer will alleine sein, einer will Kaffee trinken, einer will, er trägt es nicht, wenn jemand laut kaut, jemand anderes kaut laut. Und dann musst du quasi die richtige Lösung finden, wie diese Leute sich in dem Restaurant, Bus, wie auch immer, zusammen hinsetzen können und eben zur nächsten Station fahren können. Und ist halt so ein ganz normales Puzzle-Rätsel und macht auch sehr viel Spaß, da dann zu tüfteln, wie jetzt die sitzen können. Und es ist halt oft so, dass es dann eben mehrere Runden an der gleichen Location gibt. Also irgendwie der Bus fährt dann zur nächsten Station, dann steigen welche aus und es kommen neue dazu. Aber für die, die im Bus drin sitzen bleiben, da gelten halt noch die alten Regeln. Und wenn du halt klug vorher geplant hast oder Glück gehabt hast, dann kannst du die da sitzen lassen. Wenn nicht, dann musst du halt wieder den ganzen Bus umbauen, damit die Leute halt so sitzen können, dass auch jeder so sitzt, weiß ich nicht, dass er nicht jemand neben jemand sitzt, der laut Musik hört oder neben Kindern oder dass die bei ihrer Tasche sitzen können. Dann denkst du zwischendurch so, das kann nicht funktionieren. Das irgendwie, der Bus muss weiterfahren und einer ist motzig oder geht nicht.
Geht nicht. Du kannst, der fährt erst los, wenn alle happy sind.
Ich glaube, man kann auch sagen, habe ich nie probiert. Ich habe halt einfach so lange rumgetüftelt.
Der kommt mal klar, ey, Knopf.
Ja, also wäre ja auch irgendwie bei so einem Rätselspiel einfach so was ganz anderes, was man dann noch mitnimmt, wenn er einem dann sagt so, ja, das ist nicht lösbar, dieses Problem. Also gerade wenn so unterschiedliche Anforderungen von Menschen aufeinandertreffen. Aber ja, ich glaube, es ist eher so gedacht, dass man halt es immer lösen kann. Und
ja, würde man annehmen, ne, wenn das so ein.
Genau, ich habe auch jetzt erst, weiß nicht, 8 oder 10 Level gespielt.
Und auf welcher Plattform zockst du das?
Auf dem Handy. Aber es gibt, glaube ich, Steam.
Ich habe gerade gesehen, es gibt auch auf Steam, ja, deshalb frage ich jetzt vielleicht, ist ja auch, weil du ja jetzt die PlayStation hast.
Ja, nee.
Hätte auch da sein können.
Nee, das ist eher sowas. Also fühlt sich für mich sehr nach Handy, iPad.
Switch hast du doch auch noch, ne? Oder?
Switch, ja, habe ich auch. Ja, da wird sicherlich auch gut funktionieren. Aber die habe ich nicht so oft dabei. Den, ja, nehme ich nicht mit auf die Arbeit. Ich zock auf der Arbeit? Nein.
Auf der Toilette, wenn man dringend auf dem Klo gespielt werden, ja, verstehe.
Ja, nee, aber das ist halt sowas. Da spielst du dann halt ein Level und das dauert, weiß nicht, 5 Minuten oder 4 und ja, das ist ja dann.
Ja, wo wir gerade bei Klo waren, ich glaube, ich habe es gesagt, nicht du, aber egal. Das, genau daran erinnert mich das irgendwie, als du das Spiel beschrieben hast. Gibt es doch irgendwie dieses lustige Theorem darüber, wie das bei Männern auf Klo funktioniert, wenn man sich an die Pissoirs stellt? Wie da sozusagen die Plätze vergeben werden.
Ja, genau. Ja, das, da gibt's doch auch so ein lustiges Spiel.
Irgendwie. Ja.
HTML-mäßig, ja.
Genau. Dass ja niemand eigentlich so neben jemand anders stehen will. Und wie machst du das jetzt? Wenn du bei 3 Pissoirs so eine Monkey Wrench da reinwerfen willst, stellt sich erstmal in die Mitte. Das wäre alle versaut.
Ja, genau.
So in die Richtung dachte ich, geht dieses Spiel jetzt auch, als du angefangen hast zu beschreiben. Aber es ging dann doch woanders hin.
Toiletten habe ich noch nicht. Vielleicht kommen die noch später,
die kommen
in der späteren
noch, ja.
Levels.
Genau.
Ja. Genau. Boah, jetzt haben alle 3 noch ein Spiel empfohlen. Das ist ja
fantastisch.
Sehr schön.
Meins ist natürlich kein Spiel, sondern eine Focus-App.
Ja, natürlich. Ja.
Natürlich. Niemand macht das, um Bohnen beim Stricken zuzugucken.
Oder das.
Nee, man kann ihm ja gar nicht zugucken, oder?
Ja, naja.
Wenn du es aufmachst, um reinzugucken, dann hört es doch wieder auf.
Man kann
oder?
Ja hinterher gucken, was sie so gestrickt haben.
Ah.
Ja.
Okay, gut. Kommen wir mal zu was ganz anderem und zwar zum Dad Joke der Woche.
Ach je, ich schon wieder?
Ja.
Wer sonst?
Becky, hast du vielleicht einen mitgebracht?
Ich habe keinen mitgebracht, nein. Ist nicht mein Genre.
Nicht dein Genre? Kannst du denn hin und wieder lachen, wenn wir willst?
Ja, auf jeden Fall. Okay, und ich höre auch oft welche und irgendwo jetzt, seit ihr das immer hier macht, in freier Wildbahn höre ich dann welche und denke, ach, das wäre auch was für ein Sneakpot, aber dann vergesse ich sie sofort wieder.
Kann die immer brauchen. Genau. Einen hätte ich für euch, oder vielleicht sogar 2. Der Erfinder der Tupperware ist ja gestorben. Und die haben den jetzt im Sarg, aber die können den Deckel nicht finden. Muss ja irgendwo sein, Schublade wahrscheinlich irgendwo. Hm. Ja. Warum gehen Ameisen nicht in Kirchen?
Weil sie Insekten sind.
Oh, richtig. Nicht schlecht.
Sehr gut.
Ja. Was sagt das Sushi zu der Biene? Wasabi.
Oh Gott. Oh Gott, ja. Ja.
So, 3 Stück.
Haben wir das auch geschafft?
Aber das auch geschafft. Ja, es ist immer so ein bisschen so, ah, kann man sich so abschütteln und dann so wieder mal drei von den Dingern überstanden. Mhm.
So, dann haben wir noch eine abschließende Kapitelmarke, und zwar, was schauen wir nächste Woche?
Und das ist jetzt dann doch eher speziell diesmal.
Oh, ich bin so gespannt.
Du weißt schon, was kommt?
Nee, ich weiß nicht, was kommt. Deshalb.
Ach so, ja, naja, also wir haben wieder Gäste. Mhm. Und die haben sich gewissermaßen selbst eingeladen. Indem sie einen Film geschaut haben. Das ist ja auch eigentlich gegen die Regeln, den Film vorher zu gucken und dann vorzuschlagen. Aber da ist es so ein bisschen reverse gelaufen. Der Film hat wohl einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sagen wir es mal vorsichtig.
Soll ich mal vorlesen, wie es hier ist? Könnt ihr bitte in Großbuchstaben den neuen War of the Worlds Film besprechen?
Ah.
Er ist unfassbar.
Genau, und dann wollten wir das so nicht annehmen, sondern haben gesagt, nee, dann kommt ihr vorbei.
Ja, beziehungsweise den Jan hat gesagt so, genau. Lad dich doch ein und bring ihn mit.
Genau. Und damit schauen wir nächste Woche, weil wir sagen, mit wem? Ja, ist jetzt irgendwie offensichtlich, oder?
Ja.
Also können wir ja sagen, mit Christiane und mit Daniel schauen wir, oder die haben ihn schon geschaut und wir schauen ihn dann noch, vielleicht schauen sie nochmal oder vielleicht kriegen sie das nicht übers Herz, ich weiß es nicht.
Doch, der Auftrag ist, also man muss, guck mal, Becky hat ihn auch nochmal geguckt. Ich denke, Daniel, Christiane, ihr werdet das schon sicherheitshalber nochmal schauen. Es sind nur 90 Minuten.
Nochmal auffrischen. Den neuen War of the Worlds auf Amazon Prime.
Es haben alles, schon lange nicht darüber, mehr in meiner Letterboxd-Timeline so viele Menschen einen Film geguckt und danach schlecht bewertet. Also
die Bewertung auf Letterboxd ist auch spektakulär von dem Film. Also wirklich spektakulär.
Ja, aber alle wissen es und gucken ihn trotzdem. Also es ist so ein richtiger Hate-Watch, den alle gerade machen. Also ihr seid da dann gut aufgehoben, würde ich sagen.
Ja, also ich hatte auch einmal, als ich nur das Cover gesehen hatte, mit diesem Ice Cube so drauf, da hatte ich schon vor ein paar Folgen, wo ich dran war, gedacht, nehme ich den mal. Und dann hatte ich irgendwie so ganz kurz was dazu gegoogelt und habe so abschreckende Dinge gelesen und habe dann gedacht, nee, lieber doch nicht. Aber what goes around comes around, da haben wir ihn jetzt trotzdem auf der Liste. Und nächste Woche werden wir uns das antun und dann hier besprechen. Ich glaube, das wird lustig.
Das wird so ein richtig schlimmer Hate-Watch.
Ja, und das Lustige ist, ich habe erst vor einem Monat oder zwei diese Moonfall-Folge von damals gehört, weil ich ja so weit mit meinem Podcast hinten dran bin, als Christiane
das letzte Mal. Auch
Christiane, wo der Mond irgendwie so 100 Meter über der Erde ist. Oh.
Genau, und das auch angekündigt hat mit, ich glaube, das wird so ein Hate-Watch, und dann hat sie uns Moonfall mitgebracht. Und es wurde das dann auch. Ich glaube, es ist ein, zwei Monate her, dass ich die Sendung jetzt zum ersten Mal so im Nachgang gehört habe, nachdem wir sie aufgenommen haben. Und jetzt wiederholt sich das. Ich freue mich, dass es bestimmt. Das wird bestimmt witzig. Ich hoffe es zumindest.
Sehr schön.
Ja, im Podcast schimpfen muss ja auch manchmal sein. Macht ja auch Spaß.
Ist halt immer gefährlich, wenn man so einen Film so reingeht und schon weiß, alle hassen den und ich werde den jetzt auch hassen müssen, weil ist halt so.
Ich denke, der Christoph wird sich dann so lange quälen, bis er ihn liebt.
Den haben wir ja zum Glück auf eine ferne Insel geschickt.
Also, da ich ja weiß, wie wichtig euch in diesem Podcast ist, dass Dinge auf eine realistische Art und Weise inszeniert werden, weiß ich nicht, wie
ich glaube,
gut
bestellt,
das mit dem Film ist.
Der bestellt ganz realistisch auf Amazon Sachen. Also, das habe ich schon. Der ganze Warenkorb- und Checkout-Prozess von Amazon ist, glaube ich, sehr realistisch abgebildet. Da werden wir nichts zu meckern haben.
Oh weh, ja, viel Spaß.
Ja, danke.
Du schaust nicht auch aus Solidarität, nein?
Vielleicht mal gucken.
Kurz mal Dropout ausmachen und mal ein Amazon Prime Shop.
Vielleicht läuft er ja bei dem Anlass, wo wir uns alle sehen, nächste Woche auf dem Klo oder so. Das wäre doch so ein Film, den man da gut nebenbei laufen lassen könnte.
Ja, das wäre eine gute Idee eigentlich. Na gut.
Das, ja.
Ich hab mal auf einer WG-Party von mir Clockwork Orange auf dem Klo laufen lassen die ganze Zeit. Das war auch eine interessante Wahl. Ja.
Na gut. Das kommt dann auch noch. Da können wir dann auch noch, das sehen wir uns alle. Das ist ja noch fantastischer. Aber das gehört jetzt nicht hierhin. Warum und wieso und weshalb?
Das besprecht ihr dann in zwei Wochen.
Ja, da gibt es dann an anderer Stelle mal genau oder irgendwann danach. Und bis dahin würden wir sagen, danke, Becky, dass du da warst.
Vielen Dank.
Sehr gern, große Freude. Und ich habe mich ja schon selbst wieder eingeladen, demnächst nochmal vorbeizukommen.
Genau.
Weil ihr einen zukünftigen Klassiker bisher sträflich missachtet habt.
So, hört.
Ja, damit wir auch mal hin und wieder was Vernünftiges gucken, Bob. Da wird sich um uns gekümmert, merkst du das?
Ja, ich merke das schon. Genau, also dann die Links, wo man dich finden kann, gibt's bei uns in den Shownotes natürlich. Könnt ihr anklicken. Und wenn ihr da schon seid auf sneakpod.de, dann schreibt ihr auch noch einen Kommentar zu dieser Sendung. Und dann sagen wir danke, Becky. Danke den Hörenden fürs Zuhören. Und
bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüsseldorf.